Hallo und herzlich willkommen bei einer niegelnagelneuen Ausgabe des Cinematic Smash Brothers. Mein Name ist Henning Harder und wir sind hier heute nicht in einem ganz normalen Podcast-Raum, wie zum Beispiel im Wohnzimmer, wo sonst häufig dieser Podcast stattfindet. Nein, wir sind nämlich live. Wir sind live im Video, im Audio und überall, und zwar auf dem Day of the Podcast, den der werte Michel jedes Jahr veranstaltet. Der steht da hinten. Hallo Michel. Ein kleiner Applaus für Michel. Michel hat unter anderem bei dem Jahresfinale letztes Jahr die Technik ein bisschen gemacht. Und dann hat er gesagt, du Henning, ich mach das ja ganz gerne, aber da muss noch was bei rumkommen. Also hat er gesagt, hat er mich gefragt, ob wir eine kleine Abendveranstaltung hier machen können. Und das machen wir jetzt. Wir sind hier auf dem Day of the Podcast. Wer Day of the Podcast nicht kennt, kann ich mal ganz kurz erklären. Das ist ein 24-Stunden-Podcast, den Michel hier mal veranstaltet. Er hat verschiedene Slots, verschiedene Themen, ein ziemliches Mammutprojekt, was er immer hier so auf die Beine stellt. Ich glaube, das Ganze geht von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Oder wie ist das ungefähr so, Michel?
Der Plan ist heute bis 4 Uhr.
Also von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens, also fast 24 Stunden, aber auf jeden Fall ein sehr langer Tag. Und wir sind jetzt Teil des Abendprogrammes. Und wer uns noch nicht kennt, wir sind die Cinematic Smash Brothers. Wir sind eine Art, wie sagt man, ja, ein Film-Debattier-Game-Show-Podcast. In jeder Folge haben wir drei Kandidaten und einen Moderator. Diesmal bin ich das. Und diese drei Kandidaten werden im Laufe der nächsten 1 bis 2 Stunden, wenn wir uns kurz halten, verschiedene Filmdebattierfragen ausdiskutieren. Dabei geht es nicht darum, wer die meiste Filmahnung hat, wer die IMDb-Listen am besten auswendig kennt oder sonst was, sondern es geht allein darum, wer seine Antworten am besten, ja, verteidigen kann, wer sie debattieren kann, wer sie argumentieren kann. Und bevor ich noch weiterrede, denke ich mir, lassen wir doch einfach mal kurz unsere drei Kandidaten der Sendung sich selbst vorstellen. Wen haben wir denn hier auf dem ersten Platz?
Ja, ich bin Nikolas. Ich war schon dreimal jetzt zu Gast bei dir im Podcast. Ich schreibe Filmkritiken für Movie Break. Mehr gibt's über mich eigentlich auch nicht zu wissen.
So ist es. Und wer ist am zweiten Mikrofon?
Hi, ich bin Christian und ich habe in der letzten Season den goldenen Smashy für den besten Running Gag gewonnen. Und podcaste nebenbei auch noch in der Second Unit und das jede Woche über Filme.
Und wir haben einen Neuling am dritten Mikrofon. Wen haben wir denn da?
Ja, hi, ich bin der Matthias. Ich bin zum ersten Mal hier, bin sehr aufgeregt. Ihr kennt meine Stimme vielleicht aus dem Wollmilchcast. Das ist ein Podcast, den ich mit meiner Movieplot-Kollegin Jenny zu Filmen, Serien, allem Möglichen aufnehme.
Genau, das sind unsere drei Kandidaten. Wir werden heute im Laufe der Sendung verschiedene Fragen diskutieren, unter anderem so ein paar heiße Nerd-Sachen, die Fans da draußen bestimmt ganz cool finden werden. Und zwar reden wir unter anderem über Solo, A Star Wars Movie oder auch
Story.
A Star Wars Story. Oh, ja, so
das
ist es.
Das gibt schon mal Punktabzug.
Punktabzug für den Moderator, aber das ist nicht so schlimm, weil darum geht's gar nicht, wie viele Punkte der Moderator kriegt. Und wir werden unter anderem über Deadpool reden. Und dann haben wir noch ein, zwei Fragen mit ein bisschen Bezug zum Day of the Podcast. Da darf man sich schon auf das eine oder andere kleine Leckerchen freuen, ja? Aber ich würde sagen, bevor immer mehr wird, gehen wir doch einfach in Medias Res und starten mit Runde 1.
Round 1. Fight.
Genau, und in Runde 1 haben wir genau eine solche Frage, eine Frage, die sich so ein bisschen um den Day of the Podcast dreht. Und zwar ist das ja, wie gesagt, ein Podcast, der sich um einen ganzen Tag hier stattfindet, ein ganzer Tag. Da kann man also sehr viel machen und deshalb ist meine Frage, die ich euch stelle, welcher ist der beste Film, der an einem Tag spielt? Und Nikolas, du darfst anfangen.
Ja, der beste Film, der an einem Tag spielt, ist für mich 12 Angry Men von Sidney Lumet. Ich weiß nicht, als ich die Frage gelesen habe und da stand ein Tag, war meine erste Assoziation dazu auch irgendwie ein Raum. Weil innerhalb eines Tages kann man sich ja nicht so viel bewegen in einem relativ realistischen Setting und dachte deswegen halt irgendwie an Kammerspiele. Und gibt es ein besseres Kammerspiel als 12 Angry Men? Das ist ein unglaublich großartiger Film, der auch, als ich den letzten Mal geschaut habe, auch wieder so eine richtig körperliche Reaktion bei mir hervorgerufen hat, weil das ja um diese 12 Geschworenen geht, die darüber diskutieren, ob ein Angeklagter, wegen des Mordes Angeklagter, nun verurteilt wird oder nicht. Und der von eben Hauptdarsteller gespielte Charakter ist der einzige, der sich für diese Person ausspricht. Das ist ein ganz großartiges Plädoyer gegen Rassismus und für die Würde des Menschen. Unglaublich packend inszeniert, unglaublich filmisch inszeniert, obwohl der wirklich nur sich innerhalb dieses einen Raumes bewegt. Und das Allerwichtigste bei diesem Film ist, glaube ich, die Hitze, die zu der Zeit dort herrscht. Und die kriecht durch die Fensterritzen und alle stehen da im Schweiß ihres Angesichts, um in diesem einen Tag, in diesen mehreren aufeinanderfolgenden Stunden sich dann überzeugen zu lassen, den Angeklagten freizusprechen.
Christian.
Mein Pick, also der beste Film, der an einem Tag spielt, ist Before Sunrise. Das ist der erste Film in der Before-Trilogie von Richard Linklater, die alle an einem Tag spielen. Und der erste davon ist eben Before Sunrise. Der Grund für diesen Pick ist, dass mir wichtig war, dass dieser Tag, also diese Rahmenhandlung, also diese Vorgabe auch wichtig für den Film ist und nicht irgendwie nur so nebenbei stattfindet oder vielleicht eher ein Zufall ist oder so. Nein, es ist ganz wichtig, dass das alles an einem Tag spielt. Denn dieses Zeitfenster von einem Tag und eben auch einer Nacht ist alles, was die beiden Hauptfiguren haben, die sich sehr spontan in einem Zug kennenlernen und dann eben noch spontaner diesen Tag und diese Nacht zusammen in wunderschönen Wien miteinander verbringen. Und dadurch, weil sie halt eigentlich nur dieses eine, ja nur diesen einen Tag, dieses Zeitfenster von nicht mal 24 Stunden, glaube ich, haben, gehen die sehr, sehr offen miteinander um, fangen an, sehr, sehr tiefgründige Gespräche zu führen, Gespräche, für die man vielleicht sonst länger bräuchte, bis man irgendwie auftaut und irgendwie warm wird. Sie fangen natürlich auch an, so etwas wie Gefühle füreinander zu entwickeln. Sie fangen an, irgendwie etwas aufzubauen, so etwas Kleines, so etwas Zerbrechliches, wie eben vielleicht so etwas wie eine kleine Beziehung, die aber eben so zerbrechlich ist, weil das alles an einem Tag passiert. Wie gesagt, das Ganze wird alles ein bisschen romantischer im Laufe der Zeit und das Tolle ist eben bei diesem Film, dass die beiden Hauptfiguren sich kennenlernen, dass wir diese beiden Hauptfiguren sehr, sehr gut dabei kennenlernen in diesen Gesprächen und in diesen Situationen und das ist meine These und mein großes Plädoyer für diesen Film. Wir lernen uns selber dabei kennen, weil wir diesen Gesprächen lauschen können, gedanklich mitdiskutieren können und das Tollste ist, wenn man diesen Film eben auch noch mit anderen Leuten schaut, dann muss man danach auch noch weiter darüber sprechen und das ist doch alles, was einen guten Film auszeichnet.
Matthias.
Mein Film ist Collateral von Michael Mann aus dem Jahr 2004 mit Tom Cruise und Jamie Foxx in der Hauptrolle. Der ist in Los Angeles angesiedelt und beginnt wirklich mit dem Sonnenaufgang in der Stadt und dem Jamie Foxx, der als Taxifahrer Max hier los auf die Arbeit geht und da so richtig in seiner Routine drin ist und endet natürlich dann in der Nacht. Also es ist eigentlich so ein Film, der diesen Tag in allen Facetten auskostet. Also nicht nur irgendwie so ein kleines Zeitfenster sich rausschneidet oder meinetwegen, wie Nikolas gerade gesagt hat, einen wirklich begrenzten Raum, sondern der versucht wirklich diese ganze Stadt zu erkunden und es ist wirklich erstaunlich dafür, dass jemand wie ich, der noch nie in Los Angeles war, am Ende dieser 2 Stunden, die der Film eigentlich nur dauert, aber ich habe ein sehr schönes Porträt dieser Stadt dann bekommen. So, also das fängt damit an, dass Max als Taxifahrer ja sowieso sehr gut rumkommt und dadurch, dass er dann mit dem von Tom Cruise gespielten Vincent, nämlich einem Auftragskiller, ja wirklich noch an dubiose Orte geht, die man jetzt nicht unbedingt so zu sehen bekommt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr stark, dass es dann nicht nur diese typischen Palmenbilder gibt, wo das Taxi irgendwie auf dem Highway entlang fährt, sondern auch irgendwelche Untergrundclubs, irgendwelche Jazzbars und dann sogar Krankenhausbesuche. Und das Tolle ist irgendwie, dass der Tag tatsächlich auf der einen Seite diesem Arbeitstag gleicht. Beide sind professionell unterwegs. Der eine fährt Taxi, der andere tötet Menschen. Aber irgendwie oder auch wie konträr dieser Tag an sich sein kann, eben weil Jamie Foxx die Routine, das ständige Träumen von dem eigenen Limo-Betrieb, den er aufmacht, die Insel, die er da in seinem Kopf hat und irgendwie das Leben mit einer Freundin, mit einer Familie und Tom Cruise, der so ganz kühl, ganz, ganz zynisch, ganz, ja, keine Ahnung, sich von gar nichts beeindrucken lässt und das scheinbar jeden Tag so macht, also für den ist das eigentlich sehr, sehr, sehr routiniert alles und vielleicht sogar langweilig. Dann habe ich mir natürlich noch aufgeschrieben, dass es eine sehr schöne Spiegelung mit dem anderen Michael Mann-Film, nämlich Heat, ist, der ja genau umgedreht beginnt, nämlich du hast, oder vielleicht soll ich das erst noch sagen, dass Collateral ja am Flughafen beginnt und in der U-Bahn endet und bei Heat ist das dann genau umgedreht. Das finde ich so einen schönen Spiegelschluss, auch irgendwie so im eigenen Werk von Michael Mann, dass sich das alles so mit reinbringen lässt. Und tatsächlich als größten Punkt würde ich noch aufbringen, wenn eure 2 Filme das sich zum Konzept machen, also so total sich unterwerfen diesem Gedanken, wir haben jetzt diesen einen Tag und das dominiert eigentlich alles, passiert das bei Collateral eigentlich alles ganz beiläufig. Es ist ein Film, der in erster Linie irgendwie eine Auftragskillergeschichte erzählt, ein Drama, ein weiß nicht was, aber dieser Tag an sich, das merkst du erst am Ende, wenn wirklich die Sonne untergegangen ist, dass das alles nur im Laufe von 24 Stunden passiert ist und dass du gerade eine komplette Welt sich dir hier aufgetan hat, obwohl es eigentlich nur um Taxi und zwei Menschen geht.
Dann bitteschön.
Ja, ich würde vielleicht bei meinem Film nochmal irgendwie diesen Zeitbegriff nochmal aufgreifen in Hinsicht auf die Dringlichkeit irgendwie der Zeit. Das bei Before Sunrise ist das ja mehr irgendwie so ein schwelgerisches Zeitverbringen. Und bei Collateral, wie du gerade gesagt hast, ist das ja eigentlich mehr so etwas, was beiläufig passiert. Das ist eigentlich ganz interessant bei 12 Angry Men, weil das ja nicht wirklich ein Countdown ist, der abläuft, aber die Dringlichkeit dieser Zeit wird irgendwie so spürbar durch diese Hitze in diesem Raum, wo argumentiert wird und dadurch halt ganz unmerklich, du gleich nach der ersten Szene quasi merkst, dass all diese Figuren nicht dort sein wollen und so schnell wie möglich wieder nach Hause wollen und das abhaken wollen, sich dann aber quasi dadurch, dass sie sich auf die Argumentation von Henry Fonda einlassen, gleichzeitig ja eben auch auf die Zeit einlassen, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und das erhebt irgendwie für mich diese Idee von Zeit in dem Film auf so eine dringliche, fast schon Spannungsebene irgendwie. Und das macht diesen Begriff der Zeit für mich irgendwie sehr viel präsenter in dem Film als in den anderen beiden Beispielen.
Ich habe ein bisschen das Problem bei deinem Pick, bei den 12 Angry Men, dass ich erstmal gar nicht, obwohl ich den Film erst vor kurzem geguckt habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt an einem Tag spielt. Also ja, spielt an einem Tag, aber es sind eigentlich nur wenige Stunden. Also der Tag selbst ist dabei gar nicht so relevant. Dann hast du gesagt, so ein bisschen beiläufig, hast die Frage in den Raum gestellt, ob es ein besseres Kammerspiel geben würde als 12 Angry Men. Da würde ich sagen, ja, gibt es definitiv, unter anderem Bert Angst vor Virginia Woolf. Denn das Problem bei deinem Pick, bei den 12 Angry Men, ist, dass sich das Ganze ja doch auch ein bisschen zieht. Das ist ein sehr, sehr trockener Film, in dem in diesem Raum die ganze Zeit zwar schwitzend, weil der Ventilator nicht geht, aber doch sehr, sehr viel und auch ein bisschen platt argumentiert wird. Denn das Ganze folgt ja dieser Dramaturgie, dass Henry Fonda als der Guteste von den Guten schon gleich am Anfang weiß, was das Richtige zu tun ist und er die anderen irgendwie alle nur mitnehmen muss. Plus, was du auch noch gesagt hast, das ist ein Plädoyer gegen Rassismus, das stimmt. Allerdings ist da, ist mir sauer aufgestoßen in der Sichtung, dass mit dem Rassismus nicht konsequent umgegangen wird. Also die drängen da diese eine Person ja auch bildlich an die Seite, die isolieren den Rassisten in dieser Gruppe, indem sie das Argument nicht zulassen, was er da die ganze Zeit bringen will, nämlich, naja, der Angeklagte ist ja einer von denen und die sind immer schuldig. Das Problem ist, dass diese wunderbar und starke Szene leider nicht aufgelöst wird, weil wir wissen nicht, wie dann wieder übergegangen wird, in die Diskussion zu kommen. Also der Typ ist einfach nur isoliert im Raum und dann geht der Film irgendwie wieder weiter und man einigt sich drauf, naja, der hat jetzt irgendwie kein Mitspracherecht mehr, wir müssen die ganze Sache jetzt irgendwie unter uns weiter klären. Das Problem ist halt, dass dieses Plädoyer in meinen Augen eben nicht zu einer Lösung findet. Also dieses Plädoyer gegen Rassismus klagt irgendwie nur an, findet aber keine Lösung, wie man mit Rassisten wirklich umgeht. Und das ist für mich eine deutliche Schwäche des Filmes, dass das Ganze eben nicht konsequent so durchgezogen wird. Was eben wieder dieser Rückgriff ist, dieser Film ist halt leider sehr, sehr, wenn man so will, ein bisschen oberflächlich und ein bisschen platt in dieser Vorgehensweise.
Also du machst da jetzt ganz viele große Themen auf, die ich unglaublich gerne sehr viel intensiver eingehen würde. Vielleicht nur zwei Dinge kurz. Ich finde das alles andere als, das ist einfach nur diese eine idealistische Figur, die alle auf seine Seite ziehen muss. Natürlich ist das im Groben, im Allgemeinen betrachtet. Aber der Film zieht, finde ich, gerade seine Spannung. Deswegen würde ich auch überhaupt gar nicht sagen, dass der sich zieht. Daraus, dass er ja bei all den 11 anderen unterschiedliche Wege finden muss, die zu überzeugen. Und es ja dann immer wieder diese Abstimmung gibt, wo dann die Zettel gezogen werden und plötzlich hat er wieder irgendjemand anderen überzeugt, wo sich natürlich dann auch einzelne Charakterporträts aus den Geschworenen irgendwie herausbilden. Und andererseits finde ich gerade diese Szene mit dem rassistischen Geschworenen gerade deswegen so kraftvoll, weil sein Argument, was er quasi in diesen Diskurs mit einbringt da, das ist ja nicht wirklich ein Argument, das ist ja ein Vorurteil, ein rassistisches Vorurteil, was überhaupt gar keine Grundlage bildet, finde ich, für eine Form von Argumentation, für sinnvolle Argumentation, wo am Ende eine Lösung steht. Und deswegen finde ich gerade eben diese Szene so kraftvoll, weil da ja dann auch nicht irgendwie diese Anfeindung gegenseitig beginnen, sondern es beginnt einfach quasi eine Isolation. So wie du denkst, so wie du fühlst, bist du nicht dazu bereit, mit uns diesen Diskurs einzugehen, deswegen schließen wir dich davon aus. Deswegen finde ich durchaus, dass das ein vielleicht kein Lösungsvorschlag ist, aber halt eben die einzige Möglichkeit, sich damit irgendwie zu arrangieren.
Naja, aber der Rassist würde normalerweise weiter pöbeln. Der würde nicht einfach ruhig sein, weil die anderen 11 nicht mehr mit ihm spielen, sondern der würde lauter werden. Ich habe es halt nicht verstanden, wie der, also ja, die isolieren ihn, aber wie sieht er denn ein, dass sein Rassismus kein Argument ist? Das habe ich im Film leider nicht gesehen. Er muss ja irgendwie dann auch dazu übergehen, seine Meinung zu ändern und diesen Angeklagten freizusprechen. Und das habe ich in dem Film irgendwie vermisst. Ich habe einfach nicht gesehen, wie da irgendwie bei dem Rassisten was passiert. Also und genau das ist ja das Problem in dem Film, dass auch die anderen Kerle alle sehr oberflächlich ihre Meinung ändern, ohne dass man da wirklich was durchdringen kann.
Ich glaube halt, dass diese Verzweiflung, in die er sich dann auch selber reinsteigert, wenn er merkt, dass niemand mehr ihm zuhört, letztendlich ja dann auch irgendwie die Figur offenbart als eine, die deren Denken und deren Ideologie irgendwie auf ganz wackeligen Füßen steht, aber er trotzdem halt irgendwie sich diesem Hass hingegeben hat und dann aber durch die Reaktion der Menschen um ihn herum halt irgendwie merkt, wie wackelig dieses Gerüst irgendwie ist und dadurch bricht das dann ein.
Lass uns einen Kompromiss eingehen und über Collateral sprechen.
Ja.
Also was ich ja euch voraus habe, ich habe einen Genrefilm, ihr habt jetzt beide Dramen, die ja eher so theoretisch funktionieren, also so der 12 Angry Men, das ist ja auch eher so, das könnte man gut in der Klasse zeigen, wenn man jetzt eben den Rassismus diskutieren will oder so, aber das Filmische finde ich jetzt eine sehr große Behauptung dahinter. Bei Before Sunrise ist das ja ähnlich. Also der Film...
Der ist doch super emotional.
Naja,
also wenn du da nichts fühlst, dann bist du doch kein Mensch. Hast du doch kein Herz.
Darf ich kurz sagen, ich finde es unfassbar schwer, gegen beide Filme zu argumentieren, weil ich sie
herzlich
alle fantastisch
fand. Herzlich willkommen bei den Cinematic Smash,
muss ich sagen. Und ich habe mir ja tatsächlich eine Shortlist gemacht und beide standen auch drauf. Aber jetzt mal so bei Before Sunrise, gerade um nochmal dieses Argument, das ist ja, der Film behauptet ja auch sehr viel von dem Ort zu erzählen, aber tatsächlich tut er das gar nicht. Du hast diese typischen Podcast-Motive, Podcast.
Bis bei der nächsten Runde schön.
Postkarten-Motive und so, aber es ist halt alles nur im Hintergrund, es läuft mit, dann geht die Sonne unter und es sieht schön aus und irgendwie ist das, keine Ahnung, das könnte auch meiner Mutter gefallen, weißt du, aber hier bei...
Ist doch gut.
Ja, natürlich.
Das streicht doch mal die These, dass das ein sehr guter Film ist.
Ja, aber bei weiß nicht, Collateral, da hast du viel mehr Eindrücke, die auf die Sinne gehen. So, weißt du, du hast dieses Bildrauschen, was Michael Mann sehr schön mit seiner 35mm Kamera und dann der Digitalkamera so mitbringt. Also Film ist ja eh ein sehr, sehr, sehr komisches Konstrukt, so aus zwei verschiedenen Stilen, die da ineinandertreffen und das gerade zu einer Zeit, wo ja auch so zwischen digital und analog ganz viel im Kino sich verändert hat und das mit dieser Stadt, die dann sich in diese Nacht stülpt und wo dann der Tag quasi zusammenbricht und das auch mit Jamie Foxx Leben passiert, der ja am Anfang aufsteht und denkt, das wird der langweiligste Tag in meinem Leben, alles wie geplant und am Ende merkt er halt, dass dieser eine Tag halt definierend prägend ist, dass er sich verliebt hat, dass er beinahe gestorben wäre, dass er zum Komplizen geworden ist und also diese Fülle, die da alles in dem Tag zusammengeht und bei euren Beispielen ist das dann ja doch fast ein bisschen klein gedacht irgendwie so, du hast diese harmlose, fast schon unverbindliche Liebesgeschichte, die, ja, ich weiß nicht.
Also harmlos finde ich die überhaupt nicht. Was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, dein Film erinnert doch auch leider viel zu stark an Training Day. Also das, was du da beschreibst, ja klar, das ist doch genauso.
Aber
das
Training, ist halt ein Day ist da, also Training Day ist ja
auch ein Tag
furchtbar.
Und der Rookie, der irgendwie auch in diesen Tag aufbricht und denkt, die Welt zu verändern und dann auch verändert irgendwie zurückkommt und ist auch so eine Kriminalgeschichte und also ich finde halt das, was du bei Collateral gesagt hast und so innovativ irgendwie herausarbeitest, sehe ich halt nicht so innovativ, weil das habe ich bei Training Day auch schon mal gesehen.
Ich finde halt, dass das bei Collateral wirklich, das ist ganz wundervoll argumentiert, aber halt irgendwie mehr für die, finde ich, Inszenierung dieser Stadt und dieses Gefühls. Also das
naja, und eben auch der Tag so. Das ist mir ja sehr wichtig. Ich habe ja wirklich nach einem Film gesucht, wo dieser Tag essentiell ist. So, der Film würde nicht funktionieren, wenn Vincent eine Woche lang mit ihm im Taxi rumfahren würde. Da wären viel zu viele Möglichkeiten, die sich auftun würde, dass er entkommen könnte oder so. Aber der Tag wirkt ja auch einen gewissen Druck aus. So selbst Vincent, der ja immer dominant scheint, der Max irgendwie so unterdrückt, ist ja selbst auch nur einer, der diesen Auftrag ausführen muss. Und wenn er es nicht schafft, dann ist er ja genauso verloren. Das heißt, dieser Tag drängt beide schon sehr gut hin. Und diese Inszenierung unterstreicht das ja nur alles.
Hier würde ich die Runde ganz gerne mal kurz beenden. Also nicht nur kurz, ich beende sie auch lang. Ja, sehr gute Beispiele für diese Frage, welcher Film denn der beste ist, der an einem Tag spielt. Wir haben angefangen mit Nicolas und 12 Angry Men. Und du hast schnell eine Parallele zwischen Zeit und Raum aufgestellt, hast dich für ein Kammerspiel entschieden. Und dein Kernargument, warum das wichtig ist, dass es an einem Tag spielt, ist, dass es um eine sehr wichtige Entscheidung geht. Es geht um diese Geschworenen, die diese Entscheidung treffen müssen, und es geht um diese Dringlichkeit. Das ist ein zeitliches Limit sozusagen. Es muss eine Entscheidung getroffen werden und diese Hitze in dem Raum, und damit hast du quasi die Dringlichkeit der Zeit mit der Hitze des Raumes verbunden, fand ich auch sehr stark. Dann kam Christian mit Before Sunrise. Hattest du was gesagt, dass du den Smashy für den besten Running Gag hier bekommen hast? Egal. Aber
hätte ich Superman picken sollen, oder?
Nein, aber du hast doch schon mal Before Sunrise letztes Jahr hier sehr stark diskutiert. Gegen Becky, die im Publikum sitzt. Hallo Becky. Genau, dein Hauptargument war auch hier wieder, die Charaktere haben nur einen Tag Zeit, sich kennenzulernen. Also wieder so eine Art Zeitlimit, das halt dazu führt, nicht nur, dass sie sich kennenlernen, sondern dass sie auch damit eine Intensivität in ihren Gesprächen erzeugen, in ihrer Intimität, die sie miteinander teilen. Er gefällt sogar Matthias Mutter, was soll man dazu sagen? Also auch ein sehr starkes Beispiel. Dann hatten wir bei Matthias Collateral, der gleich im Anfangspitch sehr stark aufgezeichnet hat. Der Film startet mit dem Sonnenaufgang und er endet in der Nacht. Wir haben zwei Protagonisten, die einen sehr unüblichen Arbeitsalltag miteinander teilen, und hat dabei vor allem aufzeigen können, wie viel sozusagen in einen Tag passt, wie viel Geschehen und wie viel Erkundung einer Stadt in den Tag passt. Also drei völlig unterschiedliche Ansätze, wie man einen Tag in einem Film sozusagen füllen kann, fand ich sehr spannend. Und jetzt muss ich gucken, wer die besten Argumente gebracht hat. Was sehr interessant war, ihr habt relativ schnell alle drei diese Ebene, wie wichtig der Tag für euren Film ist, irgendwie verlassen. Ihr seid sehr schnell in eine Qualität des Films-Diskussion gegangen. Das war dann schnell bei Nicolas, 12 Angry Men, das Thema Rassismus, wie wird es dargestellt? Okay, fand ich auch recht interessant, aber war für mich etwas am Thema der Frage vorbei. Es ging wirklich um die Qualität des Films, aber das, ähnlich war es dann auch bei Before Sunrise, ne? Also Matthias Mutter gefällt er nicht und so weiter. Bei Collateral wurde das versucht, ein bisschen mit Training Day zu vergleichen und auch da die Besonderheit des Films sozusagen abzuerkennen. Dennoch, wenn ich wieder auf die Frage schaue, muss ich schauen, welcher Film hat das am besten gefüllt, diese Prämisse, ein Film, der an einem Tag spielt. Und ich finde, da hat sich Matthias am stärksten verkaufen können, der immer wieder gesagt hat, es ist ein Tag, an dem so viel passiert. Dieser Tag entscheidet für den Protagonisten alles. Wir sehen ganz Los Angeles. Mehr kann man quasi in einen Tag an einem Film nicht packen. Und deshalb geht die erste Runde für mich an Matthias.
Verdient.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Und natürlich mit welcher Runde? Mit Runde 2.
Round 2. Fight!
Und Runde 2 möchte ich einem aktuellen Filmdiskurs widmen, den ich neulich bei Twitter gesehen habe. Und zwar wurde sich da habe ich irgendwo so eine Twitter-Diskussion gelesen, in der sich da diskutiert wurde, dass es ja schlimm sei, dass manche Leute so Filme gucken und nebenbei die ganze Zeit nur so auf dem Handy rumzocken. Und das geht ja irgendwie nicht, ne? Also eine sehr cineastische Haltung. Und da habe ich mich gefragt, naja, aber vielleicht ist das ja genau die Frage. Wir leben in einer modernen Zeit, in der der Second Screen immer wichtiger wird, in der Leute aufwachsen, die sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist, ohne Handy in der Hand durch den Alltag zu leben, durch den Alltag zu gehen. Und vielleicht müssen wir einfach den richtigen Film dafür finden. Und deshalb lautet die Frage, welchen Film sollte man gucken, während man nebenbei auf dem Handy rumspielt? Und Christian, du darfst anfangen.
Sehr gut. Ich erweitere deine Anmoderation mit einem kleinen Disclaimer. Ich würde sagen, das sollte man nur zu Hause tun. Im Kino ist das nämlich das Schlimmste, was es gibt, und dann sofort raus mit euch. Aber zu Hause kann man das ja gerne machen. Da stört das
aber
ja
schnell.
Ja. Und zwar macht man das ganz gemütlich. Man setzt sich hin. Gut, man muss vielleicht noch ein halbes Jahr warten, bis dann dieser Film auch zu Hause verfügbar ist. Aber ihr setzt euch dann ganz gemütlich in euren Fernsehsessel, macht den Fernseher an und guckt Solo. A Star Wars Story. Denn den kann man fantastisch gucken, während man nebenbei am Handy, ich möchte nicht sagen herumspielt, sondern hart recherchiert. Denn der Film, also wir dürfen ja auch spoilern, ne?
Ja, übrigens, liebes Publikum, wir werden heute hart spoilern. Also wenn, jetzt wird zum Beispiel Star Wars diskutiert, wenn ihr merkt, es könnte ein Spoiler kommen, dann könnt ihr später zu der Kapitelmarke wechseln mit der nächsten Frage. Oder ihr sagt, ey, die Diskussionen sind so gut, ich nehme jeden Spoiler entgegen. Also, bitteschön.
Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist es auch ein Dienst am Zuhörer und an der Zuhörerin, denn ihr spart einfach mal so 30 Euro oder 50 Euro für einen Kinobesuch. Keine Ahnung, wie teuer das heutzutage ist. Also, Solo ist Star Wars Story. Das Problem ist, oder das Tolle ist bei diesem Film, der ist einfach total egal. Also, ihr könnt diesen Film gucken, ihr könnt ihn nebenbei laufen lassen, es passieren Dinge, aber es ist völlig egal, was ihr davon mitkriegt oder nicht. Deswegen reicht es, wenn ihr den einfach so ein bisschen nebenbei guckt, dann könnt ihr sagen, ich habe ihn auch gesehen, das bisschen, was da irgendwie an pseudorelevanten Fakten in dem Film präsentiert wird, das kann man dann so nebenbei im Augenwinkel einfach dann anschauen. Es gibt ein paar sehr nette Setpieces in dem Film, also visuell gibt's ab und zu auch noch mal was, wo man dann ein bisschen hochgucken sollte, was sehr gut ist, weil sonst kriegst du eine Nackenstarre. Wenn du die ganze Zeit nur auf dein Telefon guckst und sitzt, ist es nicht gut für den Nacken. Also auch da Dienst am Zuschauer und an der Zuschauerin. Und was man natürlich nebenbei am Handy machen sollte, ist die Wikipedia lesen. Denn da erfährt man noch viel, 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 viel mehr Hintergrundwissen von Star Wars, was höchstwahrscheinlich auch viel, viel, viel interessanter ist, als das, was wir da in dem Film sehen. Denn ganz ehrlich, niemand muss wissen, wie Han Solo zu seinem Nachnamen gekommen ist. Und das ist ganz nett zu sehen, dass Chewie und Solo sich irgendwann mal getroffen haben. Aber ich glaube, die richtig spannenden Sachen finden sich dann in der Wikipedia. Und deswegen liest man die, guckt nebenbei den Film und kann sagen, ich weiß jetzt auch Bescheid.
Alles klar. Matthias?
Ja, ich finde die Frage sehr befremdlich. Ich musste mich überwinden, um da überhaupt irgendwas zu finden, weil irgendwie so, ich kenne das Problem, man schaut sowas zu Hause und dann findet man es langweilig oder so und dann schaut man weg. Aber wenn ich das wirklich sehen will, dann bleibe ich da auch voll dabei. Und was Christian auch gerade gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Im Kino ist das sowieso absolutes Tabu. Dann habe ich überlegt, was spiele ich denn überhaupt mal mit dem Handy? Habe auf mein Handy geschaut und habe da schockierenderweise gar kein Spiel gefunden. Und irgendwie so in Leo Wörter nachschlagen ist ja jetzt auch nicht so die Freizeitbeschäftigung, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, naja, was sind die populären Handy-Casual-Games, und dann ist mir natürlich Angry Birds eingefallen, was ich keinen Plan habe, wie das funktioniert, aber ich habe im Kino damals gesehen Angry Birds, der Film, und habe mich tierisch drüber geärgert. Das war ein furchtbarer Film, ein schlechter Animationsfilm und generell auch mit sehr merkwürdigen Botschaften, die da irgendwie da drin versteckt sind. Und dann dachte ich, naja, wenn man schon irgendwie lieber mit seinem Smartphone die Zeit verbringt und dann da vielleicht Angry Birds auch gerade spielt, dann kann man ja parallel dazu einfach den Angry Birds-Film laufen lassen, verpasst gar nicht viel, weil, wie gesagt, Animationen aus meinen Augen überhaupt nichts Besonderes waren. Da kann man jetzt einen Pixar-Film schauen, der ist schöner animiert oder irgendwas anderes. Aber was man mitbekommt, das sind die Sprecher. Weil ein Animationsfilm lebt ja unfassbar von seinen Sprechern. Und da sind hier Bill Hader, Peter Dinklage, Maya Rudolph, Jason Sudeikis und Josh Gad unter anderem dabei, die ja alle doch sehr, sehr einprägsame Stimmen haben. Und dann schaust du die ganze Zeit auf dein Smartphone, kannst ab und zu mal hochschauen, siehst da quasi das passende Bild dazu, die Birds und die Schweine und was auch immer. Also es quasi ergänzt sich gegenseitig. Das heißt, du kannst sogar bei beiden Dingen auch nur die halbe Aufmerksamkeit drin haben. Am Ende hast du trotzdem irgendwo ein ganzes Bild. Die Handlung wird komplettiert. Aber du kannst zumindest diese Sprecher genießen, die sich aus irgendwelchen Gründen dafür verpflichtet haben lassen, Teil dieses Franchises zu werden, was mir furchtbar leid für sie tut, aber ich freue mich über jede Rechnung, die Maya Rudolph bezahlen kann, damit Paul Thomas Anderson demnächst einen Film drehen kann. Ja, das ist eigentlich auch schon das Ende meiner Argumentation.
Nikolas?
Ja, ich schließe mich Matthias an. Ich fand die Frage auch sehr befremdlich, weil das tatsächlich, wenn ich zu Hause Filme gucke, passiert das öfter mal, dass ich mich dann dabei erwische, wie ich auf mein Handy gucke, weil ich so gelangweilt bin vom Film. Aber versuche das dann immer zu unterbinden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Film, egal wie gut oder schlecht man ihn dann am Ende findet oder wie sehr man sich währenddessen langweilt, trotzdem irgendwie immer die volle Aufmerksamkeit eigentlich verdient. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen entfernt von, welche Filme sind so schlecht und so langweilig, dass man dabei ja eigentlich das legitim ist, auf seinem Handy zu spielen. Und habe gedacht, was ist denn ein Film, bei dem es eigentlich, der quasi auch funktioniert, wenn man ihn einfach so nebenbei laufen lässt. Und so der Hauptgrund vielleicht, warum man, wenn man sich einen Film anschaut, warum der die volle Aufmerksamkeit braucht, ist ja, um der Handlung zu folgen und zu verstehen, welche Abläufe da vonstatten gehen und was als nächstes passiert und wie das zu dem kommt. Und dann habe ich an meine damalige dritte Sichtung von The Big Lebowski gedacht. Und ich hatte den schon davor irgendwann mal geschaut und fand den ganz nett, aber habe immer noch nicht wirklich verstanden, warum alle den so toll finden. Und dann saß ich so bei mir zu Hause rum und dann habe ich irgendwas auf meinem Handy rumgetippt und habe gedacht, ich lasse den einfach nochmal laufen. Und habe ihn dann laufen lassen und plötzlich gemerkt, dass ich jetzt mit der Zeit irgendwie so diese Figuren irgendwie ins Herz geschlossen habe, dass ich diesen Film, also der hat auf mich plötzlich gewirkt auf eine Art und Weise, wie der noch nie gewirkt hat, obwohl er gar nicht meine komplette Aufmerksamkeit hatte. Weil der sich halt nicht irgendwie definiert darüber, was passiert eigentlich, was ist die Handlung, was ist der Plot, sondern er funktioniert nur über diese Interaktion zwischen den Figuren, die ja auch so sehr, sehr locker und sehr freundschaftlich irgendwie vonstatten geht. Und habe den Film halt quasi ja eigentlich nur so mit einem Auge geschaut, aber trotzdem so viel Spaß damit gehabt wie noch nie zuvor. Und plötzlich verstanden, warum der so geliebt wird von aller Welt. Deswegen ist meine Antwort The Big Lebowski.
Dann bitteschön.
Ja, da grätsche ich gleich mal als erstes rein, denn du hast dich leider mit deiner Antwort so ein bisschen selbst, ich will nicht sagen disqualifiziert, aber du hast selbst gesagt, dass du den ja vorher zweimal so geguckt hast. Also ist dein Pick ja eigentlich ein Film, den man erst zweimal wirklich mit voller Aufmerksamkeit gucken und genießen muss, um dann erst beim dritten Mal so nebenbei irgendwie abgelenkt zu sein. Und das ist ja eigentlich nicht das, was gefragt wurde. Es ist ja nicht der Film, den man bei der dritten Sichtung nebenbei schauen soll oder bei der dritten Sichtung mit dem Handy herumspielen soll, sondern es ist ja...
Naja, also das war jetzt halt natürlich meine persönliche Erfahrung in dem Fall, dass man sich auch bei der ersten Sichtung gleich irgendwie in die Figuren verlieben kann, das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Deswegen, also ich glaube halt einfach, dass das halt ein Film ist, der deswegen auch so lustig ist, halt eben nur durch quasi die Figuren und durch diese Figureninteraktion. Und das ist halt etwas, was nicht, das ist wie wenn man halt jetzt vielleicht, wie hier unser Publikum, was hier sitzt, die tippen auch beide gerade auf ihren Handys rum. Und trotzdem alle zwei Minuten sehe ich Becky da ganz groß lächeln oder lachen oder applaudieren. Das bedeutet, sie hat wirklich eine wahnsinnig gute Zeit hier gerade, obwohl sie nicht ihre volle Aufmerksamkeit an uns richtet.
Und wie schaffst du jetzt den Bogen auf Big Lebowski?
Also, na, das ist ja das Gleiche. Das sind ja auch nur Figuren. Hier geht es nicht darum, was passiert jetzt als nächstes, was ist eigentlich der Plot hier. Hier geht es nur darum, dass hier Menschen zusammensitzen und sich unterhalten. Und das ist lustig und das macht Spaß und das ist unterhaltsam. Und das ist vor allem deswegen so unterhaltsam, wegen dieser Figureninteraktion. Und das erfordert nicht die volle Aufmerksamkeit, um das zu genießen.
Also ich würde widersprechen. Du hast ja gerade eben definiert, dass volle Aufmerksamkeit gleich Handlung ist. Das ist doch bei einem Film, also das ist so ein bildliches Medium. Also verpasst er wirklich die Hälfte und gerade dann diese kleinen Nuancen, das würde ich dann auch später bei Solo Star Wars Story anbringen, dass du redest zwar von Set-Pieces, aber gerade die kannst du ja nur erfassen, wenn du wirklich drinne bist und die schöne Kamera von Bradford Young irgendwie siehst, die er mit Bildern um sich wirft, die heutzutage im Kino ja kaum zu sehen sind, wo ja ganz viele Projekte dran scheitern, weil sie nicht richtig eingestellt sind und so. Und dann ist klar, wenn man nebenbei die ganze Zeit aufs Handy geschaut hat, dann schaut man wieder auf die Leinwand und denkt, oh Gott, das sieht ja alles nach Schlamm und Matsch aus irgendwie, das ist nicht sehr schön. Aber wenn du diesen Film wirklich bis auf die letzte Phase aufgesaugt in dir hast, dann keine Ahnung, dann hast du da ja viel mehr mitgenommen auch irgendwie. Also ich finde das fast ein bisschen herablassend, diese Einstellung dann irgendwie.
Aber wir haben schon den gleichen Film geguckt, oder? Wir haben schon Solo Star Wars
geguckt? Ja, natürlich.
Okay. Also weil ich dir ganz, ganz klar widerspreche, die besten Momente waren wirklich die visuellen Momente. Wenn der Kessel Run da geflogen wird durch diese Staubwolke, sag ich ja, das ist der beste Moment.
Ja, aber den würdest du ja verpassen, wenn du dann auf dein Smartphone schaust.
Ich sag ja, das ist eine kurze Pause, du guckst mal kurz hoch und sagst, oh, das ist ja nett. Ist völlig egal, wie sie da hingekommen sind, ist völlig egal, warum sie das gerade machen, ist völlig egal, worum es geht. Nur einmal kurz wie so ein Screensaver einfach mal hingucken und sagen, ah, Millennium Falcon, ja, das sieht ja nett aus.
Also ich finde das interessant, halt, weil du hattest ja gerade gesagt, dass ich mich quasi disqualifiziert habe, dadurch, dass ich den Film schon zweimal davor gesehen habe und halt mich erst darauf einstellen muss. Aber ich finde, Richtig. Das trifft eigentlich genauso gut auch auf die anderen beiden Beispiele zu. Weil ich meine, klar, ich kann jetzt Matthias vertrauen und sagen, der Angry Birds Film ist bestimmt schlecht und ich schaue mir den nicht an. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ihn ja ganz großartig. Und mich dann hinzusetzen und den Film zu schauen und dann direkt von vornherein mit dieser Einstellung daran zu gehen, der Film ist ja bestimmt schlecht, ich habe eigentlich gar kein Interesse daran, ich kann ja währenddessen auf meinem Handy spielen. Ich müsste den Film ja quasi erst einmal geschaut haben, um zu verstehen, ich fand den echt blöd und langweilig und möchte das nicht sehen und könnte ihn dann nochmal schauen und mich dann halt eben einfach auf mein Handy konzentrieren.
Ist das gut, das brauchst du bei Solo nicht.
Und das bei Solo ist das auch so. Ich meine, klar, wenn ich den Film schon gesehen habe und weiß, oh, da gibt es diese zwei, drei Momente, die wirklich visuell auch eindrucksvoll sind, da gucke ich dann hoch und da hat der Film dann meine Aufmerksamkeit und zwischendurch lese ich dann Wikipedia. Aber das weiß ich ja nicht, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Das bedeutet, ich habe dann vielleicht Glück und schaue gerade hoch, wenn irgendwas passiert, was mir gefällt. Aber das kann ich ja nicht wirklich ab.
Das kriegst du im Augenwinkel mit und es sind immer die Momente, wo einfach nicht gequatscht wird in einem Film. Das sind die Momente, wo einfach nur gezeigt wird und die sind wirklich top. Also da ist mal wieder die Computerabteilung bei Industrial Light and Magic, die hat die beste Arbeit geleistet in dem Film. Alles andere ist halt leider so egal, das sag ich ja gerade, dass man das halt so nebenbei so mitnehmen kann. Man braucht aber nicht die volle Aufmerksamkeit schenken. Ich habe aber noch eine Frage zum Angry Birds.
Darf ich auch kurz vorher noch was sagen? Weil ihr gerade um das Visuelle und ich finde den Punkt sehr gerechtfertigt, kriegt man das wirklich mit, dass da gerade der Kessel Run ist und verpasst das nicht. Und deswegen habe ich hier wirklich bewusst einen Animationsfilm gesagt, der komplementär quasi ergänzend wirkt und wo es auf die Sprecher ankommt, die du omnipräsent die ganze Zeit da hast, die du hörst, du erkennst die Stimmen, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Synchro ist, habe ich nicht gesehen, aber zumindest in dieser englischen Synchro, in der Originalversion sind ja definitiv Sprecher dabei, die ich gerne höre, Menschen, die ich gerne sehe, vielleicht sogar zu wenig sehe und dann ja vielleicht das ein guter Kompromiss ist, wenn ich weiß, ich kann mit diesem Angry Bird Franchise nichts anfangen, aber würde gerne mehr Überblick über Maya Rudolphs Filmografie erhalten und dann kann ich mir das dadurch ja irgendwie sogar erleichtern, da sogar vielleicht rechtfertigen Zugang zu finden.
Aber du hast ein gutes Szenario aufgemacht, da wollte ich nochmal nachhaken. Du sagst, ich sitze also auf der Couch und spiele erstmal Angry Birds und dann mache ich den Film nebenbei an und lass den so nebenbei laufen. Da müsste ich doch in der Situation aber richtig geile Spielmanöver aus dem Film auf das Spiel übertragen können, damit sich diese Konstellation überhaupt lohnt. Aha. Da müssen doch Tipps und Strategien und Cheats vorhanden sein, weil sonst würde ich den Film doch gar nicht erst anmachen. Weil dieses Spiel ist halt so aufregend und so spannend und man muss sich halt wirklich konzentrieren, weil diese Winkel, die man da abschießen muss, um die blöden Schweine zu treffen, das ist alles gar nicht so leicht. Deswegen glaube ich gar nicht, dass man da überhaupt von dem Telefon, da kann man sich gar nicht loslösen, wenn man erstmal drin ist. Und dann kann auch 10 Stunden was auf der Leinwand passieren. Man kriegt das ja gar nicht mit, weil man ja dieses Spiel die ganze Zeit zockt.
Naja, also sagen wir so, ich spiele ja dieses Spiel nicht, deswegen kann ich das gar nicht einschätzen. Aber ich glaube, wer das spielt, der sollte doch schon Pro sein. Sonst ist das einfach nur peinlich, wenn er Cheats auf der Leinwand braucht. Und
naja, das ist ja der einzige Grund, um den Film zu schauen.
Nein, du bekommst die Atmosphäre, die Kulisse, wie gesagt. Du hast die Stimmen, aber du hast ja auch den Soundtrack mit dabei. Du hast die Dschungelgeräusche, die Schweine, die hier mit dem Schiff langsam angetuckert kommen. Du hast eher so, du wirst eingeführt in die Welt. Der Film ist quasi dein Tor da rein und du wirst dann selbst aktiv. Du wirst quasi der Spieler. Das ist wie beim Videospiel hat man ja auch, bevor man zum ersten Mal aktiv was spielt, gibt es einen langen Prolog, der eher wie eine lange Cutscene oder so ist. Da bist du ja auch noch untätig und quasi der Film ist dann dein Ding.
Wie eine Cutscene, bei der man untätig zuschaut, oder?
Ja, genau, und geht dann quasi nebenbei mit dabei. Aber, weil ich hatte Henning tatsächlich gefragt, ob ich auch Serien wählen könnte, weil dann wäre mein Idealbeispiel gewesen. Ich habe gesehen, Anfang des Jahres Mosaik von Steven Soderbergh. Das ist eine Krimiserie, wo es um ein Verbrechen geht. Und die sind in den USA nämlich in einer interaktiven Version erschienen. Das heißt, die Leute konnten quasi im Smartphone ergänzend dazu Hintergrundinfos zu den Figuren. Und die wurde dann auch nicht wurde erst später chronologisch ausgestrahlt, sondern du konntest diesen Fall selbst erleben. Und das ist so eigentlich dieser Idealfall, den ich die ganze Zeit gesucht habe, aber einfach nicht gefunden habe.
Ich glaube, dass es keinen Idealfall gibt bei der Frage, weil wir uns, glaube ich, alle uns einig sind, dass man eigentlich unter keinen Umständen auf seinem Handy rumtippen sollte, genau, Während man irgendeinen Film schaut. Und deswegen war ich halt irgendwie nah dran, dann lieber ein positives Erlebnis, als halt eben den offensichtlich wahrscheinlich schlechten oder uninteressanten Film überhaupt gar nicht erst diese Chance geben, ihn zu schauen und ihn vielleicht irgendwie doch interessant oder gut zu finden, sondern dann lieber irgendwie einen Film zu schauen, den ich vielleicht, wenn ich The Big Lebowski das erste Mal schaue, und dabei glaube ich, dass der funktioniert, selbst wenn man aufs Handy guckt, und dann funktioniert er ja, und dann kann man ihn nochmal gucken, auch ohne Handy.
Und eigentlich das Perfekte, also so, was mir jetzt, ich habe den auch schon mehrmals gesehen, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich ihn komplett gesehen habe, weil er selbst so oft den Kontext verliert und irgendwie, also eigentlich ist das schon ziemlich, ja gut, eigentlich soll ich das gerade nicht sagen.
Bing! Sehr, sehr, ja, interessant, ja, ich habe die Frage natürlich ein bisschen anti gestellt und natürlich habe ich das jetzt auch in den Antworten gespürt, möchte ich sagen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Also, Christian, yes. Solo ist Star Wars Movie. Sehr, sehr interessant. Christian verbindet einen Star Wars Film mit einem Hintergrundinfos, die es nur online gibt, die man sozusagen dann damit den Film befüttern kann und den fehlenden Inhalt des Films dadurch ergänzt, während man vom Film hingegen das visuell Überzeugende nimmt. Also, fand ich schon mal sehr überzeugend. Dann kam Matthias mit Angry Birds, der eine ähnliche, sagen wir mal, sich komplettierende Variante genommen hat, und zwar Angry Birds, und hat darin gezeigt, dass es eigentlich das Beste ist, wenn man sich auf die akustischen Merkmale von Angry Birds konzentriert, da weder Handlung noch Visualität hier wirklich ausschlaggebend sind, dafür aber sehr schöne Stimmen dabei sind und ich als kompletter Angry Bird-Fan damit einfach das komplette Erlebnis hab halt so, ne? Starke Sache. Und dann kam Nicolas mit Big Lebowski, der diesen Film zwar beim dritten Mal erst mit dem Handy geguckt hat, aber sich dafür auch sehr viel so Kontra anhören musste, aber dennoch ein Argument rauskitzeln konnte, und zwar, dass er dadurch das Alien schon öfter gesehen hat, erst das perfekte Schema, wie wann er aufs Handy guckt und wann er wieder auf den Film guckt, sich ergeben kann, somit ein Fingerspitzengefühl hat, um diesen Film zu gucken. Aber gut, das waren die drei Filme. Jetzt muss ich leider sagen, dass beim Big Lebowski mir dennoch ein bisschen gefehlt hat. Klar, du hast dich sehr schwer mit der Frage getan und natürlich war die natürlich auch so ein bisschen gestellt.
War eine Fangfrage, ne?
Naja, also ich finde nicht. Ich fand, da waren auch sehr interessante Antworten dabei. Aber nichtsdestotrotz fehlte mir dann am Ende, was machst du denn mit deinem Handy gerade in der Zeit? Ich fand das bei den anderen beiden einen Tick stärker. Die hatten Elemente auf ihrem Handy, die haben ihren Second Screen quasi genutzt, um dem Film dazu etwas dazugegeben. Das fehlte mir beim Big Lebowski ein bisschen, auch wenn ich wie gesagt sehr stark fand, wie du den Gegenargumenten immer wieder neue Winkel dazu gefügt hast. Somit waren wir bei Solo und Angry Birds. Entweder ist es total egal, warum Han Solo einen Nachnamen kriegt, oder ich möchte Angry Birds nicht gucken. Und im Endeffekt ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Und wir werden ja Star Wars heute auch noch weiter diskutieren. Deshalb bin ich da mal sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Aber es sind so ein paar Sachen. Also zum Beispiel hattest du das erwähnt mit diesen Hintergrundinfos in dieser Serie. Und im Endeffekt waren das Sachen, die man bei Christian gefunden hat. Also dein Paradebeispiel war ein bisschen das, was Christian gemacht hat. Weil du hast dann bei Wikipedia die Hintergrundinfos, die der Film nicht liebt.
Naja, aber der Unterschied ist ja, dass Christian diesen Film, diesen Solo-Star-Wars-Story total herablassend begutachtet, während ich habe ja in meinem Beispiel mit der Serie was gesucht, wo beides quasi beste Erfüllung
Das ist findet. Richtig, aber dennoch war das für dich das optimale Beispiel, und das habe ich eher in Christians Beispiel als erfüllt gesehen, okay. Weil du zumindest einen informellen Zusatzcharakter durch diesen Second Screen hast. Ich meine, bei Angry Birds, wie Christian auch gesagt hat, man muss sich sehr konzentrieren auf das Spiel, wenn man wirklich gut zocken möchte, ja. Ich meine, es ist natürlich eine etwas absurde Diskussion, aber ich muss wieder auf die Argumente gucken, und man muss auch dazu sagen, Christian ist der Einzige, der das Ding durchgezogen hat. Ihr seid irgendwann alle in die Knie gegangen und habt gesagt, oh, das ist wirklich eine blöde Frage. Eigentlich sollte man das gar nicht machen. Und Christian ist einfach dabei geblieben. Er hat gesagt, nee, Solo ist so schlecht. Und,
das habe ich nicht gesagt.
Lest euch lieber Wikipedia durch, da erfahrt ihr viel mehr. Und ihr könnt am Ende sagen, ihr habt alle wichtigen Szenen von Star Wars Solo, A Star Wars Story gesehen. Und das mag jetzt sehr umstritten sein, aber dafür geht die Runde für mich an Christian. Und das ist doch die perfekte Überleitung zu Runde 3. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt abläuft, denn wir kommen jetzt zu Runde 3.
Round 3. Fight.
In Runde 3 spielen wir mal wieder ein Spiel, das wir auch in der letzten Episode, die auch übrigens in Berlin stattgefunden hat, gespielt haben. Und dieses Spiel nennt sich Heiß oder Scheiß.
Oder dazwischen.
Oder egal. oder dazwischen oder neutral. Worum es da geht, wir werden gleich uns witzigerweise wieder dem Film Solo A Star Wars Story widmen, weil er ja gerade im Kino läuft. Und ich habe hier in diesem Becher drei Lose. Auf dem einen Los steht heiß. Der Kandidat, der das zieht, wird verteidigen müssen, warum der Film brandheiß ist. Dann gibt es ein Los, das heißt Scheiß. Der Kandidat muss natürlich den Film zugrunde treten. Und dann gibt es ein leeres Los, zu Boden treten, wie sagt man. Und dann gibt es ein leeres Los, wo nichts draufsteht. Und der Kandidat, der das bekommt, wird seinen Tipp, wer wohl die Runde gewinnen wird, auf den Zettel schreiben und wieder zurück in den Becher packen. Ich werde es nicht sehen, ich werde erst am Ende meiner Wertung dann das Los aufdecken, und sollte der Kandidat richtig getippt haben, kriegt er einen Punkt, und sollte er falsch getippt haben, kriegt er keinen Punkt. Aber fangen wir doch erstmal mit den Losen an.
Oh Gott.
Ja, ich glaube, wir wollen alle, dass Christian jetzt verteilt. Aber leider ist das hier eine.
Oh, habe ich ein oder zwei Zettel? Ich habe einen Zettel.
Okay. Und leer? Matthias. Gut, Nicolas hat schon mal leer, also Christian wird ihn schlecht oder gut machen müssen.
Ach, ich weiß vorher nicht, was die beiden.
Doch, das sagen sie uns jetzt, und dann hast du deine Entscheidung.
Okay.
Christian, was hast du?
Ich schaue noch mal nach.
Ja, oh, schon wieder.
Ich
ja.
sehe es schon in den Gesichtern.
Ich glaube, es
heiß steht hier drauf.
Ja. Damit haben wir, Christian wird verteidigen, warum der Film heiß ist. Und Matthias wird verteidigen, warum der Film nicht ganz so gut ist.
Oh boy.
Und und du wirst das, was du denkst, was gewinnt, aufschreiben und in diesen Zettel packen.
Können wir eine 30-minütige Pause machen, wo ich genau alles abwiegen kann?
Du darfst, du kannst, ja, mach das mal, mal bitte. Ja, das ist natürlich, während Nikolas das jetzt ausfüllt, werde ich natürlich eine lockere Überleitung moderieren. Das ist natürlich eine spannende Situation, in der
Darf ich da eine Frage stellen, einfach mal? So
nonchalant. Ja, was denn?
Wer fängt denn jetzt gleich an?
Matthias wird anfangen.
Okay. Ich fange an.
Ja, Matthias wird anfangen, weil wir, na, Nikolas hat angefangen, Christian hat angefangen,
jetzt fängt
Matthias an. Wir bleiben in der Reihenfolge, das heißt jetzt keine Wertung. Ihr könnt auch eine Münze werfen, aber ich denke mir, das ist schon ganz okay, wenn Matthias anfängt, warum Solo ist Star Wars Story scheiße ist. Bitteschön.
Ja, das ist, ich war nervös, als ich das Konzept vorgestellt bekommen habe und dachte mir, das trifft ja genau den Richtigen und jetzt hat es auch den Richtigen getroffen. Warum Solo Star Wars Story scheiße ist? Man muss das ja so sehen. Als Disney 2012 Lucasfilm gekauft hat, da waren ja schon viele mit Grund besorgt, wie das werden wird. Dann hat mir The Force Awakens, das war einfach ein Remake von Episode 4, mein Gott, wen interessiert's. Dann kam Rogue One, das war halt ungefähr, du hast diese Anthologiefilme und die könnten das ganze Universum entdecken. Und Rogue One spielt halt wirklich 3 Minuten vor Episode 4, der unmittelbar davor mit Force Awakens remaked wurde. Also schon zweimal ein Reinfall bei Disney. Der dritte Reinfall kam The Last Jedi. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also so, wenn euch Star Wars als Kind heilig ist, wenn ihr damals, genauso wie ich, 77, den ersten Film Krieg der Sterne, wenn ihr den im Kino gesehen habt, dann war einfach The Last Jedi, das war eine Vergewaltigung. Das war unfassbar. Luke schmeißt sein Lichtschwert weg und alle fahren auf die Porks ab. Das ist, also müsst ihr euch vorstellen. Nichts war da mehr von Gewicht und dann stirbt auch noch der Jedi-Meister höchstpersönlich am Ende. Also George Lucas hätte da definitiv etwas anderes getan. Und jetzt sind wir hier, 6 Jahre später, 2018. Nicht mal der Dezember-Start ist heilig geblieben. Stattdessen wird er hingerotzt in einer Blockbuster-Saison zwischen Deadpool und Jurassic World 2. Ist ja klar, dass der floppen wird. Aber mein Gott, Kathleen Kennedy wusste das eben nicht besser. So, jetzt sind wir hier, haben diesen erneut Anthologiefilm, der eigentlich das ganze Universum entdecken könnte. Und wen nehmen wir? Halt die denkbar langweiligste Figur, die gerade so geil war, weil sie ein Mysterium war, weil sie schmutzige Geheimnisse hatte, weil sie ein Schmuggler war. So Han Solo existiert zu 50% über die coolen Sprüche, die er in der Originaltrilogie raushaut. Und für 50% über das, was wir uns in unserer Fantasie über ihn ausmalen. Was war der Kessel Run? Hat er überhaupt existiert? So all diese spannenden Dinge. Was hat es mit diesen 12 Parsecs aus sich? Ist der Kessel Run eigentlich irgendwas, wo es auf Geschwindigkeit ankommt? Oder geht es tatsächlich, wie oft in Fantheorien oder im Expanded Universe so vermutet, um die Strecke, die gewählt wird und so? Und jetzt musst du dir vorstellen, kommt ein Film daher, der das halt denkbar einfach ausbuchstabiert. Es ist so, als hättest du wirklich eine schlechte Fanfiction gelesen und wenn hier Lawrence Kasdan hier, der schon früher Drehbücher geschrieben hat, zusammen mit seinem Sohn, musst du dir überlegen, der Sohn, der damit aufgewachsen ist sein ganzes Leben lang, der selbst das Expanded Universe gelesen hat, der hat jetzt natürlich in das Drehbuch nur seine Fanfiction reingeschrieben und dementsprechend uninspirierend fällt das aus. Der Gipfel ist ja irgendwie, dass man noch Darth Maul zurückholt, der ja so auserzählt ist in der Clone Wars Serie, in der Rebels Serie, also dem sein Arc, klar, nach Episode 1 war da noch ein bisschen der Hunger da, aber dem sein Arc ist so fertig. Und jetzt soll der da auf einmal nochmal hier zum großen Gangsterlord aufgepauscht werden, was ja alles eher wieder auch so ein typischer Move Richtung Sequel ist. Und irgendwie hat Solo, wie es ein Kollege von mir schon sehr passend formulierte, muss ich jetzt leider eingestehen, das ist so der Punkt, wo die Franchise-Beliebigkeit, auch dieses Star Wars-Universum, was ja mal was Besonderes war, was wir seit Generationen, was uns verbindet, und das ist halt jetzt austauschbar geworden, das ist egal geworden, das wird schlampig gedreht, Phil Lord und Chris Miller, die kreativen Regisseure, die das hätten rumreißen können, wurden gefeuert. Also so, das ist ja schon ein Armutszeugnis eigentlich für Lucasfilm und wie das gerade unter Disney und halt Kathleen Kennedy zugrunde geht. Also ich bin auch ein bisschen fassungslos, was Alan Ehrenreich soll. Das ist ein Schauspieler, der hat, keine Ahnung, in Beautiful Creatures damals hätte er seinen ersten Durchbruch haben sollen, aber das hat nicht mal funktioniert. Wenn du überlegst, damals als Young Adult-Verfilmung wie Twilight auf dem Hype der Zeit waren, hat er es nicht mal geschafft, da durchzukommen. Hatte dann das Glück, irgendwie in einem Coen-Film zu sein, sehr nett, aber irgendwie Roots Don't Apply hat ja auch keiner gesehen und hätte den mal einer gesehen, dann hätte den auch keiner engagiert. Also das ist, weißt du, er hat immer nur diese Reaction-Shots, blinzelt komisch und versucht irgendwie einen auf Harrison Ford zu machen. Das ist ein Trauerspiel. Es ist dann irgendwie ganz nett, dass so mit L3 noch jemand reinkommt, der hier, Gleichberechtigung, Quote und irgendwie. Aber es ist halt auch wirklich, als würde Disney die Diversity-Checkliste abhaken. Das ist schon fast so ätzend wie die ganzen Frauenfiguren bei The Last Jedi. Das hat mich auch schon hier, Rose, was sollte das alles? Und es ist furchtbar. Ich kann mir nicht helfen. Also den Film im Kino gesehen zu haben, war für mich der Punkt, dass ich jetzt sage, Star Wars ist tot. Ich bin fast los. Aber ja, Christian.
Ja, ich hake da sehr gerne ein, denn das Schöne ist ja, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt und man natürlich auch, du hast jetzt sehr toll die negativen Aspekte zusammengefasst, ich konzentriere mich mal auf die positiven, die du komischerweise fast komplett ausgelassen hast.
Naja, weil die sind ja halt nicht vorhanden.
Fangen wir einfach mal vorne an, also wem Star Wars jetzt erst egal geworden ist, würde ich sagen, kommt irgendwie 3 Filme zu spät. Das Ganze ist bei mir schon mit Episode 7 angefangen, deswegen hatte ich überhaupt nicht das Problem, ich bin sehr offen in diesen Film reingegangen. Star Wars ist halt leider nicht mehr das Besondere, aber wie gesagt, das ist halt nicht der Verdienst dieses Filmes. Butter bei die Fische, es wurde schon viel über den Film geschrieben, es wurde schon viel über den Film gesagt, es wird die nächsten Wochen auch noch weiter über diesen Film gestritten und geprügelt, aber gucken wir doch jetzt mal genau drauf, was da los ist. Wir haben einen Film, der, wie vorhin schon erwähnt, visuell einfach fantastisch aussieht, ja. Also, das meine ich ernst, es ist tatsächlich so, es ist ja so, dass die Computer, die da bei Star Wars im Einsatz sind, Industrial Light and Magic, auch, das hat nicht mehr, da wette ich drauf, das hat nicht der Regisseur, das hat kein Regisseur selber gemacht, das war die Second Unit garantiert, die gesagt hat, wir kümmern uns drum.
Da bist du aber voreingenommen als Second Unit-Mitglied, oder?
Das ist eine andere Second Unit, aber danke für den Plug meines Podcasts. es ist wirklich so, also dieser Film ist visuell einfach fantastisch. Die ganzen Special Effects sind wie immer top-notch, Star Wars sah noch nie hässlich aus und sieht hier wirklich auch alles andere als hässlich aus. Wir haben tatsächlich jetzt zum ersten Mal auch einen ganz anderen Star Wars-Film. Wir haben einen Film, der zumindest fast komplett ohne Lichtschwerter auskommt. Bei Rogue One mussten wir denn ja diese blöden Darth Vader-Cameos irgendwie noch drin haben, die ja nicht nur ein Cameo waren, sondern wirklich noch ganze Szenen irgendwie ausgemacht haben. Hier haben wir wirklich keine Jedis, wir konzentrieren uns auf die Kernfiguren, das ist eine Gruppe, die zusammengewürfelt wird, das ist eine Gruppe von Misfits, das ist doch wunderbar, ein toller Heist-Movie, tolle Set-Pieces, die Nummer, wie sie da diesen Zug entführen wollen, wie sie den Zug klauen wollen, das ist spannend, das ist visuell aufregend, das ist Star Wars, wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir hier auch, anders als du es gesagt hast, haben wir einen Aaron Reich, ich bringe den Namen auch immer durcheinander.
Nicht mal
der
das.
Doch, für den Namen kann er doch nichts, aber der macht doch einen guten Job. Im Gegenteil zu dem, was du gesagt hast, macht er eben keine Impression von Harrison Ford. Das ist auch das Gute an dem Film. Er konzentriert sich darauf, diese Rolle selber auszufüllen. Er macht es in meinen Augen auch zum Großteil ganz gut. Das sind riesengroße Fußstapfen, die er da einnehmen muss. Die kann keiner einnehmen. Er hat die Arschkarte gezogen, sie einnehmen zu müssen. Und er macht seinen Job ganz okay. Ich glaube, wenn ich diesen Herrn Ehrenreich da auf der Leinwand sehe, ich glaube, ja, das ist nicht Harrison Ford, das ist auch nicht das Problem. Aber es ist ein junger Han Solo, ein unerfahrener Han Solo, ein Han Solo, der gerne Harrison Fords Han Solo wäre, aber das einfach noch nicht ist, weil er zu jung für die ganze Nummer ist. Dann haben wir auch, anders als du es gesagt hast, endlich mal in einem Star Wars Franchise ein gutes Fundament, wie es weitergehen kann. Denn es ist klar, dass es weitere Filme geben wird. Wir haben die Saga um die Skywalker, auch die muss irgendwann mal vorbei sein. Wir haben Spin-Offs, die ja eigentlich auch gar nicht viel mit der Hauptsaga zu tun haben sollen. Und hier werden endlich mal Wurzeln gesetzt, dass diese Spin-Offs auch in Zukunft mal weiter aufgehen können. Wir haben ein Cameo von Darth Maul. Ich würde sagen, alles andere als durcherzählt. Darth Maul ist nichts anderes als ein generischer Bösewicht. Ja, aber wir haben endlich mal die Chance, dass diese Filme, die halt nur lose zusammengehören sollen, auch über eine Figur wie ihn lose in Verbindung gesetzt werden können. Wenn jetzt weitere Spin-Offs immer mal wieder Darth Maul irgendwie teasern, das Ganze kann man wunderbar aufziehen wie Thanos bei den Avengers, sodass wir vielleicht dann tatsächlich mal in 5 Jahren uns auf etwas freuen, weil wir darauf vorbereitet werden, dass diese Figur endlich ihre Rückkehr bekommt. Das ist ja auch so eine Sache, die anderen Star-Wars-Filme irgendwie nicht so richtig schaffen. Sie erzählen die Saga durch oder Spin-Offs, die halt irgendwie viel zu lose sind und gar nichts miteinander zu tun haben. Natürlich ist die Tür auch sehr weit offen für weitere Fortsetzungen. Ja, diese Gruppe um Han Solo, diese Gruppe von Misfits, es wird ja auch angedeutet, dass da schon die Rebellion langsam losgeht. Das ist doch wunderbar. Das ist doch genau das, was wir bei den Spin-Offs haben wollen. Nämlich konzentrier dich auf die Figuren, setz diese Figuren in andere Kontexte, die vielleicht nichts mit der Hauptsaga zu tun haben. Und das ist doch die beste Basis, weil es sind Misfits, es sind halt irgendwelche Chaoten, es sind halt irgendwelche Räuber, die kannst du wunderbar überall wieder einsetzen und sagen, hier ist das nächste Abenteuer, was diese Gruppe um Chewbacca und um Han Solo erleben wird. Ich hoffe, dass Lando auch wieder dabei sein wird. Donald Glover hat es sehr, sehr gut gemacht, diese Rolle auszufüllen. Er konzentriert sich ein bisschen mehr darauf, an die vorherige Besetzung, an Billy Dee Williams zu erinnern. Aber ich finde, auch er macht es sehr, sehr gut. Er hat unfassbaren Charme in dieser Rolle, unfassbaren Spaß in dieser Rolle. Er hat diesen Swagger, er hat so dieses Playboy-hafte, was eben Billy Dee Williams auch ausgezeichnet hat. Und könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er in Fortsetzungen, in weiteren Spin-Offs, auch da wieder eine Grundlage in diesem Film gesetzt wurde, die dann hoffentlich in weiteren Filmen so ein bisschen Payoff noch weiterbekommen wird.
Aber merkst du nicht auch, dass so ein bisschen hier Orlando und Darth Maul, du bist ja schon irgendwie noch so auf der Hauptsaga mit dabei irgendwie. Das ist auch super langweilig, wenn dein Franchise in Zukunft aus 1000 Andologiefilmen besteht, die irgendwann noch die Origin-Story des Gonk-Druiden erzählen so und der dann am Ende explodiert.
Das naja, aber das ist ein Argument, das stimmt ja erstmal nicht. Du gehst jetzt davon aus, dass jetzt die nächsten
Spin-offs das alles aber du hast ja gerade selbst gesagt, du freust dich eben auf Lando, während ich würde mich mal auf was Neues aus Star Wars freuen. Jetzt hast du auch schon gesagt, wenn ich einer derjenigen bin, die hier nach 4 Filme gebraucht haben, ich als zynischer Filmkritiker schaue mir natürlich jeden Film im Kino an, über den ich schreiben muss. Das ist meine Arbeit. Da kann ich nichts dafür, aber irgendwann bin ich an meinem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt ist Schluss. Dass Alden Ehrenreich ganz okay ist, tut mir leid, aber das ist halt, Marvel ist ganz okay, weißt du? Aber Star Wars sollte halt geil sein. Star Wars sollte ultra sein.
Aber das ist
es
seit 3 Jahren nicht mehr. Das ist es seit Episode 7
aber
nicht
Achtung,
mehr. Das ist kein Problem dieses Filmes.
Jeder Film ist ein Neuanfang für mich. Ich als fairer Filmkritiker schaue mir jeden Film natürlich völlig unvoreingenommen an. Und bin dann natürlich auch gewillt, positive Wertungen zu vergeben.
Das habe ich gerade eben aber überhaupt nicht in deinem Plädoyer gehört.
Das ist das Problem, weil wir nur über Star Wars reden. Würden wir zum Beispiel über den jüngsten Erguss aus dem Marvel Cinematic Universe reden, da könnte ich schwärmen. Du hast ja auch schon gesagt, dass Thanos das richtig toll gemacht hat, wie das vorbereitet wurde. Und Star Wars kopiert das jetzt einfach nur so. Merkst du das nicht, wie Star Wars hier total vor die Hunde geht und einfach nur noch der müde Abklatsch von Disneys wahrem Flaggschiff wird? Und dass du jetzt so viel auf den Special Effects rumreitest? Oh mein Gott, hast du mal irgendeinen Blockbuster gerade gesehen, die haben ja wirklich alle die gleichen Effekte. Das ist so langweilig. Und bei Star Wars sollte doch wirklich die Figuren, die Charaktere, das, was dich wieder in deine Kindheit zurückholt, also so das, was, das war doch nicht der Effekt wie irgendwie, keine Ahnung, der
Hä, aber was denn? Sollen wir jetzt was Neues haben und endlich andere Charaktere haben? Oder Charaktere, Achtung, die wir schon immer kennen und uns in die Kindheit zurückversetzen? Da widersprichst du dich dir selber.
Nein.
Und was ich noch dazu sagen würde, also es gibt sehr, sehr viele sehr hässliche Blockbuster, und das weißt du auch, aber selbst wenn sie schön aussehen, sie haben alle nicht den Millennium Falcon, sie haben alle nicht Chewbacca, sie haben alle nicht...
Aber Achtung, du hängst schon wieder an alten Figuren. Wenn du mir das vorwirfst, werfe ich dir das auch vor.
Nein, ich werf dir nur vor, dass du inkonsequent bist. Ja. Als zynischer und fairer Filmkritiker darfst du alles andere als inkonsequent sein.
Dürfen wir noch mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, nämlich die Gruppe. Wir haben Solo Star Wars Story. Da will ich was von Han Solo sehen und doch nicht von irgendeiner Gruppe, mit der er rumhängt und die am Ende noch cooler ist als er selbst. Also das fand ich auch schon echt ein Downer.
So, dann jetzt aber. Ein absoluter Downer war diese Runde nicht.
Sie war ein Upper.
Sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben uns darauf gefreut. Das ist das, ich glaube, das war das Szenario. Da merkt man mal wieder, Cinematic Smash Bros., man könnte sagen, das ist gescriptet, aber nein, das ist der Reiz, auch einer Losrunde zu haben. Ich meine, besser hätte es ja nicht gehen können. Und ich meine, was soll ich sagen? Ich glaube, der Fall ist relativ klar. Also, ich könnte jetzt lang und breit auseinander diskutieren. Ja, klar, wer jetzt hier was gesagt hat, aber im Endeffekt fand ich, war es ein ziemlicher One-Shot einfach von Matthias, wie er das rübergebracht hat.
Die also Matthias hat zuerst geschossen.
He shot first and he shot best. Disney kauft Lucasfilm, seitdem ist alles egal. Und sein Hauptargument, die Franchise-Beliebigkeit, die wir von Disney kennen, erreicht Star Wars. Es ist nichts mehr neu, es ist alles egal. Wir kriegen 200 Filme noch davon. Wir haben Darth Maul angekündigt. Und ich meine, er hat geschlossen mit Star Wars ist tot. Dann kam Christian, hat versucht, Star Wars wiederzubeleben. Aber was da kam, waren in erster Linie visuelle Effekte. Es kam, dass es halt nett ist, so ein bisschen Fan, ja, also diese Charaktere wiederzuhaben, dass Darth Maul ein schwarz-roter Faden sein könnte, der durch durch den Plot führt. Aber im Endeffekt muss ich einfach sagen, du wirst es nicht haben wollen, diesen Punkt.
Aber das ist schmutziger.
Es ist ein sehr schmutziger Punkt. Aber ich finde, der geht ganz klar an Matthias, der das hier sauber verwandelt hat.
Darf ich an dieser Stelle... Da mir dieser Film wirklich am Herzen liegt. Bitte lest meine Texte, wo ich ihn wirklich verteidige.
So, jetzt geht's aber noch, jetzt haben wir ja noch die Losantwort. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher deine ist, weil du hast ihn zu unserem gepackt.
Das ist der, wo Matthias draufsteht.
Ich wollte sagen, das ist der, wo nicht heiß oder scheiß draufsteht.
Moment, das wollen wir erstmal überprüfen, ja.
Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht.
Das ist natürlich ein Job für unsere Fact-Checkerin. Was sagt unsere Fact-Checkerin Rebecca? Jetzt aber schnell. Glaubt ihr schon, dass das da steht? Was steht auf dem Los?
Matthias,
damit hast du richtig geraten und damit bekommt dann auch noch Nikolas einen Punkt aus der Extra-Punkte-Dose, die ich mir schnell hochhole. So, also auch sehr gut getippt. Kein Applaus für Nikolas. Damit haben wir 2 Punkte für Matthias, 1 Punkt für Christian, 1 Punkt für Nikolas. Es ist heiß, es bleibt spannend und wir machen direkt Runde 4 an.
Round 4. Fight.
So, jetzt wollen wir mal wieder gucken. In Runde 4 habe ich auch eine Frage gestellt, die sich auch ein bisschen dem heutigen Event, dem Day of the Podcast, widmet. Und diese Frage lautet, mit welchem Filmcharakter, also nicht einem Darsteller, sondern einem Charakter aus einem Film, würdet ihr am ehesten denn mal einen Podcast aufnehmen wollen? Und Nikolas, du darfst anfangen.
Mein erster Gedankengang war halt, was muss ein Mensch sein, damit er bei einem Podcast gut aufgehoben ist? Und dann habe ich halt gesammelt, das muss eine Person sein, die natürlich im bestmöglichen Fall Humor hat, die eloquent ist, die schlagfertig ist, die Experte auf mindestens einem Gebiet ist oder zumindest leidenschaftlich mit dabei. Und ein bisschen Gewaltbereitschaft schadet auch nicht.
Wo hast du diese Erfahrung denn?
Und dann bin ich gelandet bei Dr. King Schultz, gespielt von Christoph Waltz aus Quentin Tarantinos Django Unchained, weil diese Figur für mich all diese Adjektive, all diese Beschreibungen, die ich gerade vorgelesen habe, erfüllt. Das ist eine Figur, die einen großartigen Sinn für Humor hat, sehr eloquent ist, wie fast alle Figuren, die Christoph Waltz spielt, sehr schlagfertig dann später im Dialogaustausch mit Calvin Candy, gespielt von Leonardo DiCaprio. Gewaltbereitschaft ist bei ihm auch auf jeden Fall vorhanden, was er auch sich dann verschränkt mit dem nächsten Punkt und letzten, nämlich, dass er Experte auf mindestens einem Gebiet ist. Dr. King Schultz ist nämlich nicht einfach nur Kopfgeldjäger, sondern ist auch Zahnarzt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Professionen, die, denke ich, einen guten Gesprächsstoff für gleich mehrere Podcasts hergeben würden. vielleicht ein Podcast namens Geschichten aus dem Wilden Westen, King, der Kopfgeldjäger, der alte Mann und sein Pferd Fritz oder auch Tipps und Tricks zur optimierten Zahnpflege und Reinigung. und das sind auch alles Dinge, die keine Filmpodcasts sind, von denen es sowieso viel zu viele gibt. Ich habe zumindest noch keinen einzigen Podcast entdeckt, der sich halt mit optimierter Zahnpflege und Reinigung auseinandersetzt. Und deswegen würde ich das gerne hören.
Sehr schön. Christian.
Sehr, sehr interessant, ja. Sag Bescheid, wenn der im Netz zu finden ist, der Podcast.
Ich Was habe ist denn der Titel?
Optimierte Zahnpflege und Reinigung.
Achso, habe ich nicht mehr
gekriegt. Sehr gut. Ich habe mich dazu entschieden, eine Figur tatsächlich in meinen Podcast einzuladen. Und zwar ist das der gute Lou Bloom aus Nightcrawler. Denn, wie Nikolas ja auch gesagt hat, man braucht ja auch die passende Person. Die muss ja auch unterhaltsam sein. Lou Bloom ist ein wahnsinnig faszinierender, unterhaltsamer Soziopath, der eine unfassbare Ausstrahlung besitzt und dem man stundenlang dabei zuhören kann, wie er redet. Der Typ kann reden, der hat wahnsinnige Sätze drauf. Unter anderem sagt er in dem Film Nightcrawler zu jemand anderem, der ihn gerade überzeugen will: I feel like grabbing you by your ears right now and screaming, I'm not fucking interested. Instead, I'm going to drive home and do some accounting. Was ich sehr, sehr schön finde. Ich würde mich mit ihm über Bildgestaltung und im Film unterhalten. Ich würde über Framing sprechen. Ich würde über Spannung und Story sprechen. Und natürlich auch über das Thema Business. Es gibt zwar schon sehr viele Business-Podcasts, aber ich glaube, wir können alle noch den ein oder anderen Business-Trick erlernen von Lou Bloom, um uns dann selber das Lotto-Ticket leisten zu können, mit dem wir dann groß herauskommen.
Matthias.
Moment. Ich habe mir, ich habe wirklich lange überlegt, wen ich da einladen würde, weil das ist ja schon mal so eine Möglichkeit, wo man eigentlich ins Träumen gerät. Wer ist denn jemand, den man schon immer haben wollte? Aber dann fällt einem auch ziemlich schnell ein, dass diese Leute, wo man immer denkt, die sind so cool, die sind vielleicht dann gar nicht so cool, wenn sie dir gegenüber sitzen, oder es ist so ein bisschen wie du tötest eines deiner Idole und am Ende bist du eigentlich nur traurig, dass es passiert ist. Deswegen habe ich nach eigentlich fast sehr unspektakulärem gesucht, so irgendwie kein Astronaut, der irgendwas aus dem Weltraum erzählt. Und ich habe vor allem auch jemanden gesucht, der nicht genauso ist wie ich, also nicht gleichaltrig, nicht die gleichen Interessen hat, und wurde dann in einem Film fündig, den ich dieses Jahr schon sehr oft gesehen habe, nämlich Call Me By Your Name, Mr. Perlman. Das ist der Vater von dem jungen Timothy Chalamet, der da hier den Protagonisten spielt, der sich in Armie Hammer verliebt und umgedreht. Und Mr. Perlman hat am Ende dieses Films eine Schlüsselsequenz, wo er einen Monolog hält, wo er mit seinem Sohn über das redet, was passiert ist, ohne dass beide so vorher genau wissen, auf welchem Wissensstand der andere ist. Und dieses Gespräch zeugt dann einfach von so viel Liebe, von so viel Zuneigung, von so viel Aufmerksamkeit und so viel Verständnis einfach, wie kompliziert die Welt und das Leben sein kann. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und dann dachte ich immer, dieser Mr. Perlman, der ja auch ein sehr gebildeter Mann ist, sehr, sehr, sehr gut sich in der Geschichte auskennt, sehr, sehr kulturell vorne mit dabei ist und irgendwie auch so eine fröhliche, humorvolle und gelassene Art mitbringt, dass das doch vielleicht der perfekte Podcast ist, zumal Michael Stuhlbarg hier in der Rolle zu sehen ist, der ja, der, keine Ahnung, die ihn sehr, sehr offen spielen lässt, sehr, 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 ihn nicht unter einer Perücke erträgt oder unterdrückt, was er dann doch öfter mal der Fall ist oder so. Sondern, keine Ahnung, er kann hier ganz er selbst sein und vor allem mit seiner sanften Stimme. Und das ist für einen Podcast, glaube ich, sehr gut. Achtung, Einschlafen, klar, ist auch gegeben, aber dafür, glaube ich, schauen sich Leute dann eher ein ASMR-Video an oder so. Aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man einer interessanten Diskussion folgen kann, wo nicht das Mikrofon übersteuert, sondern alle irgendwie so sehr harmonisch miteinander reden. Über was würden wir reden? Das ist natürlich die große Frage. Ich kann jetzt nicht hier punkten mit Kopfgeld und Zahnarzt-Karies-Zeug. Das finde ich auch schon gut. Aber das wäre ja das Schöne, dass dieser Podcast, würde ja dann existieren, eher was wäre, was im Moment gestaltet werden kann. Also das wäre auch was Aufregendes für die Zuhörer. Sie wissen, diese zwei Personen, wenn sie uns dann irgendwann kennen, machen das und das. Aber worum es geht, da sind wir ganz frei in der Themenvielfalt. Natürlich sollte es nicht in erster Linie ein Filmpodcast sein, das hat Nikolas schon ganz gut erkannt. Davon gibt's genug. Meinen mit eingeschlossen. Es soll eher so ein Forum, und ich glaube, das passt dann auch ganz gut zu seiner Figur, der ja schon bewiesen hat, dass er gerne Dinge zur Diskussion stellt am Mittagstisch mit der Familie und dann auch erstmal schaut, wie sich irgendwas entwickelt. Und das muss gar nicht eskalieren oder so, aber allein, dass Dinge angesprochen werden, über die man eben nicht redet, und dass er auch jemand ist, der auf jemanden zukommt und da was teilt. Und ich als schüchterner Mensch weiß das immer sehr zu schätzen, wenn jemand irgendwas erkennt, was mich beschäftigt, und ich schaffe es einfach nicht, das auszusprechen. Und er wäre dann jemand, wo, keine Ahnung, dieser Podcast für fast schon pädagogischen Wert haben könnte. Also, wo ich vielleicht persönlich auch sehr viel davon profitiere und dann nicht nur am Ende von Call Me By Your Name sehr inspiriert rausgehe, sondern eben auch am Ende einer jeden Podcast-Folge jetzt das Gefühl habe, ich bin irgendwie weitergekommen, ich habe was erlebt und habe jetzt nicht Dinge gehört, die mich eigentlich gar nicht interessieren, weil Zahnarztsachen, mein Gott, das tut mir wirklich leid. Das wäre auch schon mein erster Kritikpunkt bei dir, Nikolas.
Ja, dann geh doch bitte in die Diskussion. Da muss ich leider zustimmen. Also ich gehe nicht gern zum Zahnarzt. Ich glaube, ich würde ihm auch nicht gerne beim Reden zuhören, weil ich ständig Angst hätte, dass dann doch irgendwie so ein ganz fieses Bohrergeräusch irgendwie da so reingrätscht. Und deswegen sehe ich da keine große Chance für deinen Podcast, denn ich glaube, das ist echt super langweilig, dazu zu hören.
Man, wie man so ein muss ja eingestehen, das Kopfgeld ist schon interessant, aber überleg mal, das ist ein Teil Kopfgeld und Teil Zahnarzt, dann schauen halt die Leute immer nur die zweite Folge zu, das ist doch auch irgendwie blöd.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das funktionieren kann. Natürlich.
Also so, ich weiß nicht. Und was ist, wenn er jemanden töten muss, der Zahnschmerzen hat?
Ich wollte gerade sagen,
ein moralischer Konflikt.
Das ist ja gerade das Spannende daran. Das sind ja zwei verschiedene Bereiche. Also ich würde jetzt auch eigentlich eher sagen, dass es natürlich viel spannender wäre, Christoph Waltz, der, finde ich, auch eine sehr, sehr angenehme Art hat zu sprechen.
Findest du? Also ich finde, da ist immer ein bisschen was Herablassendes, ein bisschen, ich stehe über den Dingen, ich bin mehr gebildet als du.
So uneigentlich, genau, ne? Der spricht immer so distanziert.
Man kann sich ja zum Beispiel bei Movieplot ein Interview anhören, da wird er geduzt und dann ist er total beleidigt, das ganze Interview eingeschnappt, und eigentlich als Star sollte man darüber stehen, weil man weiß, wenn jemand mit einem redet und aufgeregt ist, dann ist
aber
das
wie
Siezen und Duzen das Erste, was durcheinander geht.
Wie wir von Henning ja mitbekommen haben, noch bevor diese Ausgabe jetzt begonnen hat, gibt es nichts Langweiligeres als Leute, die sich die ganze Zeit nur in den Ohren liegen davon, wie toll sie doch eigentlich die gegnerischen Argumente finden. Und dass gerade diese Reibung, dass es gerade irgendwie da gewisse Charaktere halt irgendwie braucht, die auch irgendwie, wo Reibung entsteht. Also und ich finde das wahnsinnig spannend, halt so eine Person wie Christoph
Waltz. Aber als Zahnarzt steht er, glaube ich, nicht auf Reibung. Ich glaube, das ist einfach nicht gut für.
Ich finde halt, also auch mit, ich glaube, auf dem Zahnarzt-Aspekt, da hängt euch ein bisschen zu sehr auf. Das spielt damit rein.
Du hast das doch
ja, natürlich, das ist auch seine Profession, aber natürlich, das ist ja nicht das, womit er das meiste Geld verdient, und das verdient er damit, Menschen zu töten und
da sehe ich auch schon das nächste Problem, der wird sich doch niemals vor ein Mikrofon trauen, der würde doch am Mikrofon eingestehen, dass er Gesetze bricht und nicht nur Gesetze, sondern die höchsten moralischen.
Er operiert ja in Django Unchained komplett im Rahmen des Gesetzes.
Ja, aber
das ist alles.
Wann spielt denn Django Unchained? Ich hab's vergessen.
Bisschen länger her, aber
und wie willst du dann einen Podcast aufnehmen?
Ja, aber das sprengt ja jetzt hier den Rahmen der Frage. Ich würde dich mal fragen, natürlich, das ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, die Jake Gyllenhaal in Nightcrawler spielt, aber hast du den Film auch komplett geschaut? Weil es geht natürlich nämlich dann darum, dass diese Figur ein absoluter Psychopath ist.
Sag ich ja, ist ein Soziopath.
Soziopath, genau. Ich finde eigentlich, dass es zurzeit genug Soziopathen gibt, die öffentlich sprechen dürfen und die vor Mikrofone gelassen werden.
Aber das ist ja gerade die Chance in meinem Format. Ich würde hier nicht einfach nur sprechen lassen, sondern ich würde da ja auch kritisch nachfragen und einhaken und versuchen, mehr aus ihm heraus.
Ja, du würdest einem Soziopathen dann eine Bühne geben.
Star Wars verteidigen. Wie willst du denn dann einen Soziopathen in einem Dialog eloquent auf einer Augenebene begegnen? Also das passt ja jetzt nicht, was ich in diesem Podcast gelernt habe. Und generell habt ihr beide Leute, die der eine ist gewaltbereit, der andere ist Soziopath. Also was geht denn mit euch? Und ihr sagt, meiner wäre vielleicht zu harmonisch. Also so im Internet existiert so viel Hass, so viel Trolle, so viel Hate Speech. Ich bin froh, wenn ich eine Plattform schaffen kann, wo für 2 Stunden vielleicht einfach nur Ruhe und ich weiß nicht, was existiert.
Ich verstehe ja wir verstehen ja alle deinen Pitch, aber du hast auch, ähnlich wie Nikolas, ein ganz, ganz wichtiges Problem nicht mitbedacht. Diese Figur funktioniert ja nur so gut in diesem Film, in diesem Moment, weil das ein Moment zwischen Vater und Sohn ist, der da gerade stattfindet. Das ist etwas sehr, sehr Intimes. Und diesen gebildeten und eloquenten Mann möchtest du jetzt dazu bringen, intim mit dir über die Dinge des Lebens und über die Fragen des Lebens vor einem Mikrofon zu sprechen, naja, und damit vor einem Publikum zu sprechen. Das, was du gerade gepitcht hast, ist kein Podcast, sondern es ist ein richtig, richtig guter Abend bei Whisky und Kaminfeuer, wo man in die Sterne schaut und dann ganz, ganz intim und ganz, ganz persönlich ins Gespräch kommt, sich menschlich begegnet.
Es ist vor allem kein Austausch.
Und nicht mit einem Mikrofon.
Also natürlich, das ist irgendwann ein Austausch, aber Michael Stuhlbarg übernimmt ja auch in diesem Moment des Films eindeutig quasi ja irgendwie die Führung und hat einen sehr dominanten Redeanteil.
Das ist das zweite Problem. Selbst wenn er bereit wäre, einen Podcast zu machen, der Typ wird doch nur monologisieren.
Diese Figur sehe ich halt irgendwie auf einer Bühne bei einer Lesung, wo er vorne alleine sitzt und dann vielleicht was vorliest oder was erzählt oder philosophiert, aber nicht in diesem Podcast-Rahmen, in diesem Austausch, in diesem Diskussionsaustausch.
Aber ich möchte sagen, kurz zum Punkt vorher, was Christian gerade gesagt hat, dass ich ja nicht sein Sohn bin, obviously. Was leider sehr schade war. Aber andersrum, in dem Film, so wie er Armie Hammer und wahrscheinlich schon ganz viele andere junge Männer vorher in sein Haus gelassen hat und bei sich aufgenommen hat, da existiert ja gar keine Hürde von ihm aus, sich auf andere Menschen einzulassen und
aber auch das sind intime Momente, das ist zu Hause, das ist nicht Bühne und nicht Publikum, das ist genau das Gegenteil von
deswegen,
Podcast.
Ein Podcast kann auch sehr intim sein. Ich höre zum Beispiel gerade von Casey Neistat, ein sehr berühmter YouTuber, der macht mit seiner Frau, haben sie einen Podcast, wo sie über die Ehe reden und das ist ja schon...
Ja, aber
das sind auch, das sind auch wieder zwei
sprechen.
Personen,
das Produkt,
das sind, mit seiner Frau, also das sind Mann und Frau, die dann zusammen diese Intimitäten zulassen können.
Nee, das wollte ich nur als Beispiel anbringen, dass ein Podcast auch sehr intim werden kann. Ich wollte jetzt nicht noch tiefer graben, in was für Abgründe sich in manchen Podcast-Welten auftun. So, ich meine, wir, die über Filme reden, das ist ja irgendwie so allgemein, das machen auch die Jungs auf dem Pausenhof oder so. Und da wäre wirklich was Besonderes. Und selbst wenn, Achtung, wenn er ein bisschen länger referiert, dann wäre zumindest der Podcast Plattform dafür, einen Menschen reden zu lassen, den man sonst nicht hört. Und wie gefährlich ist es dann, wenn jemand den Soziopathen hier aus Nightcrawler zuhört und vielleicht auf dumme Gedanken kommt und vielleicht das nachmacht? Und was ich.
Das ist ein sehr erfolgreicher Geschäft.
Vor allem, du hast gesagt, du würdest mit dem über Framing reden.
Ja, genau.
Und so.
Ja, ist ein großer Künstler.
Nein,
hat
Achtung,
mal gesehen,
er rennt an den Platz und macht einfach die hässlichsten Shaky Cam Aufnahmen, Hauptsache er ist der Erste, so, ihm geht's gar nicht um
dann
die
hast du den Film
nicht Bildern.
Natürlich geht's
nein, nein,
um
nein.
Die Kürze. Also was der sich angelesen hat über Framing, wie man Geschichten in Bildern erzählt,
aber
wie man Spannung aufbaut.
Aber davon hat Tony Gilroy nicht sehr viel gezeigt.
Natürlich, voll. Und außerdem ist Lou Bloom halt sehr, sehr eloquent und auch in der Lage, wie er das in dem Film auch gezeigt hat, sich sehr gut vorzubereiten.
Also
der liest sich ja ständig auch Dinge an und wird immer mehr zu einem Experten, was wir ja auch brauchen. Wir brauchen ja auch, wir wollen ja auch mit Leuten ins
Gespräch. Wir brauchen mehr Soziopathen.
Nein, die nicht. Aber die anderen Aspekte brauchen wir natürlich sehr, sehr stark. Und
aber das kann man doch nicht in Kauf nehmen dafür, dass man sagt, ja, der kennt sich gut mit Framing aus, aber der ist halt
der ist mal hier,
Soziopath
mal da, vielleicht ein bisschen über die Grenze
gegangen. Also bei einer Leiche, da müsst ihr schon den Kopf geil ins Bild tun, wenn der Schädel richtig aufgerissen
ist. Er hat ja nicht mit der Leiche angefangen. Er fängt doch vor der Haustür an, die offen steht. Er hat die Blutflecken.
Er lässt einen Mord
geschehen.
Du hast 2 Stunden aus dem Leben dieser Person gesehen. Du weißt ja gar nicht, zu was er allem fähig ist. Das könnte ja noch viel dramatischer werden. Was ist, wenn du irgendwann Opfer wirst? Wenn du derjenige bist, der in sein Framing gerät?
Das ist ja gar nicht das Problem. Er ist ja kein Mörder. Also dann habt ihr den Film falsch geschaut. Er ist ein Künstler, der sehr, sehr gut ist.
Also wenn du ihn als Künstler siehst, dann hatte Nikolas vorhin recht, dann hast du ihn ein bisschen missverstanden.
Es ist halt, nein,
das
also
das,
ihr habt ihn missverstanden.
Nein,
er ist natürlich
ein Künstler.
Er kann ja nichts dafür, was die Kunst ist, die er da macht.
Ich möchte noch,
er leider halt, naja,
ich befreie euch und möchte noch mal anmerken, dass ich das, weil ihr beide habt jetzt Figuren aus unserer Jetztzeit ausgewählt. Ja. Und das war ja aber auch nicht irgendwie in die Frage, finde ich, mit einbegriffen. Das war für mich rein hypothetisch. Also egal welche Figur.
Das habe ich am Anfang gesagt, dass ich jemanden wollte, der nah ist und nicht irgendein. Also mein erster Gedanke war Matthew McConaughey aus Interstellar tatsächlich.
Ja, warum hast du den denn nicht gepickt? Also,
na,
der würde ja auch reden, im Gegensatz zu deinem Pick.
Weil ich finde halt, ich meine, Dr. King Schulz ist auch ein Mörder natürlich. natürlich irgendwo. Der bringt auch Leute um. Aber ich finde,
er ist ja auch
kontextualisiert
ja?
im Rahmen dieses Films und in der Erzählung dieses Films. Und in der Erzählung dieses Films ist er halt the good guy. Also er ist ja nicht der Bösewicht der Geschichte. Darum geht es ja bei Nightcrawler, dass dein Hauptprotagonist gleichzeitig auch quasi der Bösewicht der Geschichte ist.
Also Dr. King Schulz ist ein ganz furchtbarer White Savior Charakter. Der weise Mensch, der dem Schwarzen aus der Sklavenschaft, das hätte Brad Pitt auch in 12 Years a Slave.
Das ist jetzt das Totschlagargument, ich bin erledigt.
Tut mir leid. Und bei Luke Bloom muss ich sagen, also das ist jemand, der eine Ästhetik fördert, das ist ja echt widerlich. Also dieses Reißerische, dieses Voyeuristische, wir gucken uns alles an, das muss sofort ins Fernsehen getragen werden.
Da kann er doch leider nichts für. Also
aber das, Achtung, mein Podcast will die Welt verbessern. Ich will den Menschen eine Bühne geben, wo sie sicher sind, wo
ja, eine Bühne willst du ihnen geben, aber kein Podcast.
Genau.
Und das ist denn der Unterschied
zwischen Podcast und eben nicht und dieses Lagerfeuer.
Also eben, ist auf einer Bühne. Es ist halt, ich stelle mir das wirklich ganz wunderbar vor, Michael Stuhlbarg oder diese Figur quasi bei so einer Lesung da sitzen zu sehen. Und auch er
seine
alleine.
Bücher,
das
seine
ist halt eben
Bücher
Sache, die er alleine, weil wir ja schon festgestellt haben, dass diese wahnsinnig intimen Podcasts eigentlich immer Podcasts sind zwischen Menschen, die sich wahnsinnig nahestehen, die entweder vielleicht verwandt sind oder verheiratet sind oder was weiß ich, langjährige Freunde. Aber dass es halt wahnsinnig schwierig ist, immer wieder neue Leute einzuladen und dann direkt wirklich so tief reinzugehen, unter die Oberfläche.
Also, Achtung, neue Leute, das war ein Podcast zwischen ihm und mir und diese Freundschaft kann ja entstehen. Und Achtung, mit fremden Menschen redet sich's oft viel leichter über Dinge, die man sich mit den Angehörigen vielleicht gar nicht traut zu sagen und
klar, also aber glaub, also da das, ja das da stimme ich zu, aber das mache ich dann mit den Freunden, ohne dass irgendwo ein Aufnahmegerät läuft, was es dann an all die Menschen, die sich das anhören können, im Internet verbreitet.
Ich fand es sehr inspirierend, auch nochmal, Entschuldigung, eine YouTuberin, Hannah Witten, die jetzt sehr lange krank war und jetzt auf YouTube darüber erzählt, über eine Krankheit, die sonst sehr wenig Menschen haben, aber doch sehr viele, die sich jetzt damit identifizieren können und so. Und das finde ich unfassbar wichtig. Selbst ich, der jetzt nicht betroffen bin aufgeklärt darüber, weiß, dass dieses Problem existiert und gehe viel sensibler durch die Welt. Ich kann mich jetzt in andere
hineinversetzen. Ja, aber das ist ja ein Public Service Announcement, was man dann macht. Das könnte die Figur ja auch wunderbar machen.
Ein Public Service Announcement, das hört sich halt sehr, sehr fachmännisch an. Irgendwie so das liest er halt irgendwie und schluckst
also,
runter und mein Gott, dann
also
ist das
niemand,
so.
Niemand Vernünftiges stellt sich
aber
doch vor eine Kamera.
Aber es geht ja um das und Sensibilisieren dafür.
Ja, aber niemand stellt sich doch vor eine Kamera oder ein Mikrofon und fängt jetzt wirklich an, die allertiefsten, persönlichsten, intimsten Ängste und Gefühle und Probleme nach außen zu kehren auf ein Publikum. Der Podcast ist ja auch Unterhaltung, das sehen wir ja auch hier
aber
in diesem
da
Format.
Ist doch der Podcast,
das ist doch
nicht
der richtige Ort für solche
Stimme
Gespräche.
Funktioniert. Also wenn das funktioniert, dann im Podcast, wo du nicht unbedingt mit einem Gesicht ausgesetzt bist und so weiter.
Aber gerade das finde ich auch sehr entscheidend irgendwie. Also ich finde, es fällt mir wahnsinnig leicht, leichter, mich irgendwie auf die Probleme von Menschen irgendwie einzulassen oder mich in eine Person reinzufühlen, wenn ich sie vor mir sehe als Person. Ich meine, okay, das ist jetzt hier ein Sonderfall, dass das hier aufgezeichnet wird, aber ein Podcast ist ja normalerweise wirklich nur ein Audioformat. Und das sind für mich dann trotzdem einfach irgendwie immer so fremde Stimmen, die irgendwie im Raum schweben. Und,
aber dann bist du schon sehr oberflächlich, wenn du jemanden wirklich im Gesicht, also das Gesicht von jemandem...
Ich sage ja nicht, dass es nicht funktioniert.
Hätte die Szene in Call Me By Your Name genauso gut funktioniert, wenn du das Bild nicht gehabt hättest?
Die Art und Weise, wie diese beiden Figuren da sitzen auf dieser Couch und zueinander irgendwie in Relation gesetzt sind, ich finde, das erzählt fast genauso viel wie halt irgendwie dieser Dialogaustausch zwischen den
Figuren.
Also
ich finde, der Dialog funktioniert teilweise auch ohne das Bild, weil du A, diese berührende Stimme hast und B, die Pausen dazwischen, die gewisse Distanz und dir ein bisschen das räumliche Gefühl schon näher bringen.
Das Problem ist, es gibt Podcast-Apps, die überspringen solche Pausen, dann hast du davon auch nichts mehr nachher im Produkt. Was ich noch sagen möchte, als letztes Argument für meine Person, Lou Bloom ist der Einzige, der auf einer Bühne überhaupt reden könnte, der sich überhaupt einem Publikum präsentieren kann.
Nein, Christoph Waltz präsentiert sich dem kompletten Dorf und dem Sheriff,
gesagt,
die alle Waffen auf ihn gerichtet haben.
Ihr könnt
also
euch
nein.
beide Mr. Perlman auf einer Bühne vorstellen, wie er seine Lesung liest.
Dankeschön!
Na, so. Mach da mal Sinn raus, Henning.
Meine Herren. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Frage tatsächlich für so viel Gesprächsstoff sorgt. Sehr, sehr, sehr schön und auch sehr schöne Antworten. Sehr unterschiedliche Podcasts, die wir hier quasi gerade gehört haben. Wir
ich würde sie alle hören.
Mit Nikolas, der Dr. King Schulz gewählt
ich
hat.
Würde
ein
tatsächlich
humorvoller, ein humorvoller Experte, der trotzdem gewaltbereit und eloquent ist und nicht nur ein Thema zu bieten hat, sondern mehrere. Er kennt sich in den Themen Dentologie und aber auch Kopfgeldjägerei ganz gut aus und hatte zudem noch ein gewisses, wie sagt man, Zeitzeugenfaktor. Also er kann, du hattest ja auch einen Podcast gepitcht, wo es einfach nur um das Leben im Wilden Westen geht. Also sehr, sehr spannend. Dann hatten wir Christian Lou Bloom, ein, ja, wie sagt man, Filmexperte mit einem kleinen Haken. Und zwar, Ja, es wurde ihm dann doch sehr wurde dir doch sehr madig gemacht, dass sein Soziopathenfaktor vielleicht
nicht etwas alle sind schwierig perfekt
werden könnte. Ich fand es trotzdem schön, wie sehr du ihn in Schutz genommen hast. Du wurdest ein bisschen zu seinem Schutzengel, zu seinem Anwalt. Hat mir ganz gut gefallen.
Den braucht er ja auch.
Genau. Und dann hatten wir Matthias mit Mr. Perlman aus Call Me By Your Name. Und das war natürlich, hat für sehr, sehr viel Gegenwind gesorgt, aber hat dich auch sehr viel behauptet. Ja, du hattest diese Figur, die sehr viel über das Leben philosophiert, sehr, sehr gute Monologe halten kann. Dennoch wurde dir hier vor allem das Medium des Podcasts vorgeworfen. Es wurde gesagt, ja, das stimmt alles, was du sagst, aber im Endeffekt muss man sich schon fragen, ist das für einen Podcast wirklich das Beste oder wäre er nicht vielleicht auf einer Lesung oder ähnlichem besser aufgehoben? Die Kritik gegen Nikolas war natürlich, ja, Zahnarztthemen sind jetzt auf dem Zahnarztstuhl schon nicht so spannend. Ich weiß nicht, ob ich das als Podcast brauche, wobei man dazu fairerweise sagen muss, dass Matthias Hinweis, wenn sich Zahnarzt- und Kopfgeldthemen überschneiden, die er zugespielt hat, dass das dann doch noch spannender wird. Lou Bloom hingegen hat es nicht mehr so richtig geschafft, sich nochmal Land zu sehen, das Soziopathen.
Ein verkannter Künstler.
Die Soziopathenkritik kam da sehr schnell. Aber ich glaube, übrigens, bevor ich das Urteil fälle, wir haben übrigens Rebecca als Fact-Checkerin dabei und die hat ein paar Fakten für uns gecheckt.
Ja, ich habe den Fakt gecheckt, den Nikolas behauptet hat, es gäbe noch keinen Podcast über Zahnpflege und Zahnmedizin. Habe kurz in unser aller Lieblingssuchmaschine für Podcasts FIT geguckt und bin da sofort mit einem Suchergebnis auf Zahnmedizin up to date gestoßen.
Aber ohne Christoph Waltz.
Hast du mal geguckt?
Und das ist der entscheidende Punkt.
Sehr gut, dankeschön. Dankeschön, Becky. Ja, gut. Sehr, sehr guter Faktor. Gut, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, der Zahnarzt-Podcast von den dreien, die du ja gleich gepitcht hast, weil Dr. King Schulz so viel Podcast Material hergibt, hat auch am meisten Kritik eingestochen. Wie sagt man, eingesteckt?
Gestochen werden nur die Zähne.
Genau. Ich muss allerdings sagen, ja, am Ende, ich fand es wirklich, wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen King Schulz und Mr. Perlman. Ich fand deine Pädagogik auch sehr spannend. Ich fand das sehr, sehr spannend, welche Themen du angeschnitten hast. Ich muss sagen, aber am Ende fand ich es, also am Ende habe ich mich dann gefragt, ist es beides cool? Wo würde ich eher einschalten? Und ich glaube, das wäre Dr. King Schulz, weil er nicht nur dieses Eloquente hat, was irgendwie alle drei von euch haben, sondern auch noch wirklich ein großes Themenspektrum anbietet. Übrigens auch sehr interessant, dass ihr, wenn ihr Matthias Verbindung zu dem Protagonisten im Podcast kritisiert, dass keiner sich gefragt hat, was Nikolas eigentlich mit Dr. King Schulz zu tun hat, aber das wurde nicht argumentiert.
Ja, jeder braucht einen Zahnarzt, oder? Genau. Also.
Auf mich ist ein Kopfgeld ausgesetzt.
Auf jeden Fall geht der Punkt für mich an Nikolas.
Ihr seid also berufliche Kontakte.
Genau. Ah, okay. Mein Zahnarzt ist er auch noch.
Ja.
Damit sind wir bei 2 Punkten für Matthias, 1 Punkt für Christian und 2 Punkte für Nikolas. Jetzt wird es noch 1 Punkt geben. Sollte dieser Punkt an Christian gehen, wird es nochmal richtig heiß, weil wir kommen jetzt zur letzten Hauptrunde. Dann bräuchten wir eine Blitzfragerunde, die entscheidet. Wenn nicht, dann sehen wir, was dann passiert. Wir kommen jetzt in Runde 5.
Round 5. Fight.
Und zwar wollen wir uns auch in Frage 5 einem aktuellen Kinostart widmen, der derzeit durch die Kinos läuft. Und dieser Film heißt Deadpool 2. Und wer es vielleicht mitbekommen hat, wurde zum Start von Deadpool 2 eine sehr interessante Marketingkampagne gestartet. Und zwar gab es, glaube ich, bei Walmart in Amerika verschiedenste Filme zu kaufen, deren Cover aber immer mit Deadpool angepasst wurden.
Ah, jetzt verstehe ich erst, warum die Frage.
Zum Beispiel gab es Castaway und statt Wilson ist da Deadpool halt als Football drin. drauf. Oder es gibt irgendwie, ja, 1000 Beispiele dafür. Kann man sich gerne mal mit angucken, fand ich sehr witzig. Und deshalb lautet die Frage, welcher Film wird besser, wenn man einen Charakter durch Deadpool ersetzt? Und Christian, du darfst anfangen.
Okay. Es gibt nur eine Antwort und die ist ziemlich simpel. X-Men Origins Wolverine würde besser werden, wenn wir Deadpool ersetzen und zwar, also Deadpool hinein befördern in diesen Film und wir ersetzen Wade Wilson durch Deadpool. Ja, kurz mal drüber nachdenken. Wade Wilson ist, also Deadpool wäre fast in diesem Film schon drin gewesen. Sie haben es nur leider ein bisschen verhauen. Also sie haben schon Wade Wilson in diesem Film drin gehabt. Aber das, was nachher im letzten Drittel aus dieser Figur wurde, ist alles andere als Deadpool. Sie haben ihn zum Supermutanten gemacht, sie haben ihn irgendwelche Laserstrahlen verpasst, sie haben ihn, und das ist ja das Schlimmste überhaupt, den Mund auch noch zugenäht und dafür gesorgt, dass Deadpool halt nicht mehr in der Lage ist, seine mehr oder weniger guten One-Liner zu platzieren. Und all das ist natürlich ja riesengroßer Scheiß und hat den Film auch schlechter gemacht, als er eigentlich sein sollte. Das Tolle ist natürlich bei der Figur Deadpool, die ja so Meta ist, dass die perfekt in diesem Film Platz hätte. Denn das wäre quasi der Meta-Meta-Witz, denn wir ersetzen Deadpool durch Deadpool, aber durch einen richtigen Deadpool. Die Witze kann man natürlich, die kann man sich natürlich schon vorstellen, dass er sich natürlich darüber lustig macht über diese eigentliche Version, die wir kennen. Diese Witze gibt es auch schon teilweise in dem ersten Deadpool-Film, dass er da die Actionfigur des Deadpools aus X-Men Origins Wolverine benutzt und sich darüber lustig macht. Und vor allen Dingen haben wir dann auch die Möglichkeit, dass Deadpool in dem Film endlich mal richtig zur Geltung kommt. Er würde auch in dem Ensemble mal ein bisschen besser zur Geltung kommen. Er hätte endlich auch Screentime zusammen mit Wolverine. Die beiden würden natürlich auch wunderbar funktionieren. Deadpool, der ja immer dann mit seinen spaßigen, lustigen One-Linern irgendwie da ist. Und unser guter Logan, der alles andere als irgendwie diese spaßigen One-Liner, glaube ich, irgendwie akzeptieren würde und ihm immer wieder über den Mund fahren könnte und zur Not irgendwie auch noch mal die Klauen vielleicht irgendwie in andere Körperteile rammen könnte, damit Deadpool auch endlich mal die Schnauze hält. Genau, das ist es eigentlich erstmal. Ich würde Wade Wilson durch Deadpool ersetzen in X-Men Origins Wolverine.
Matthias.
Ich fand die Frage super fies, weil als nicht großer Deadpool-Fan wollte ich das jetzt auch keinem Film irgendwie antun, da ihn mit reinzustecken. Und deswegen habe ich viel überlegt, wo würde es dann Sinn machen, was wäre lustig, was hätte vielleicht eine Lektion für ihn sogar noch mit dabei. Und da bin ich dann auf Green Lantern gekommen, den Ryan Reynolds ja bekanntlich gar nicht gesehen hat, aber ihn trotzdem verabscheut. Und da stellt sich ja natürlich auch die Frage, warum das so ist. Man hat Blake Lively, seine Frau, spielt da ja mit. Das ist doch irgendwie eigentlich ein schönes Projekt, wo man so zurückschauen kann, wo man sich, wo man näher zusammengekommen ist und so. Und angenommen, der gute Deadpool aus den Deadpool-Filmen, wie wir sie jetzt kennen, er würde da jetzt mitspielen. Er würde natürlich Blake Livelys Figur ersetzen, die ja im Film auch die Freundin von dem Green Lantern-Dude ist. Und wäre damit immer an ihn gebunden, gewisserweise. Also Ryan Reynolds, Deadpool, müsste die ganze Zeit Green Lantern, Ryan Reynolds beobachten. Und da wäre gewisserweise eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk da, der er sich ja bisher offensichtlich verwehrt hat. Also er hat den Film noch nicht gesehen. Und vielleicht würde ihm dann auffallen, dass dieser Green Lantern-Film gar nicht so schlecht ist. Und das Schöne wäre dann irgendwie, Green Lantern würde automatisch besser werden, weil Deadpool da eine ganz andere Dynamik mit reinbringt. Und auch irgendwie Deadpool selbst würde weiterkommen, weil er dann vielleicht feststellt, dass Martin Campbell, der ja wirklich sehr schön Franchises starten kann, also so hier James Bond hat er gleich zweimal geschafft, irgendwie nochmal zu modernisieren, völlig unterschiedlich GoldenEye für die 90er und dann nochmal Casino Royale für die 2000er mit jeweils zwei anderen Bond-Darstellern und der eigentlich der perfekte Mann gewesen wäre, um dieses DC-Universum analog zu Marvel zu gestalten und da eigentlich ein Weltraumpanorama entwirft und ganz viele tolle Dinge, die schon fast so Richtung Star Wars auch ein bisschen gehen. Und ich glaube, wenn Deadpool das dann mit seinem eigenen Auge gesehen hätte, dann wäre ihm vielleicht auch eine gewisse Post-Credit-Scene jetzt im neuen Teil peinlich, die ich persönlich peinlich fand. Nämlich man sieht Ryan Reynolds, der
Spoiler.
Ich hab den noch nicht gesehen.
Pardon, Spoiler.
Ja, nicht? Spoiler. Hau raus.
Ah, jetzt will ich das aber nicht
Doch, hau raus. Doch, hau
na
raus.
Na gut. Also eine Post-Credit-Scene ist eben, dass du siehst, wie Ryan Reynolds an seinem Schreibtisch sitzt und ein Skript bekommt, wo Green Lantern dasteht und er sagt, jetzt ist er endlich hier in der A-Liga angekommen und Deadpool steht dann hinter ihm und er schießt ihn. Und das finde ich natürlich ganz unangenehm, wenn Stars immer so tun, als wäre ihnen was peinlich gewesen. Weil einerseits muss man das akzeptieren, dass Green Lantern in der Karriere von Ryan Reynolds definitiv ein wichtiger Film war. Ganz egal, ob er gefloppt ist oder nicht, das ist definitiv ein Meilenstein für ihn. Und ich würde sagen, er hat sich nicht zwangsläufig negativ ausgewirkt, sondern im Gegenteil, durch diese ganze Superheldengeschichte, die er hat, funktioniert ja seine aktuelle Meta-Inkarnation von Deadpool erst so richtig. Also die sind so eng miteinander verbunden und eigentlich wäre es so schön zu sehen, wenn Deadpool erkennen würde, dass Green Lantern kein Schandfleck ist, sondern etwas, mit dem man gut leben kann. Etwas, was auch aktuell unter den Superheldenfilmen, die existieren, ist Green Lantern so geil durchgeknallt. Das muss man sich mal geben. Eigentlich so ein total irrer Film. Und jetzt, wo du Marvel schaust und eigentlich nur die Augen verdrehst, weil sich jeder Film exakt gleich anfühlt, immer die gleichen Abläufe und so weiter, ist Green Lantern wirklich eine schöne Erfrischung. Und ich würde ihm eigentlich wünschen, wenn er das quasi an der Seite von sich selbst erkennt.
Nur mal ganz kurz, für Leute, die jetzt Green Lantern nicht ganz so gut kennen. Also, die Freundin von Green Lantern ist Deadpool in deiner Version, ist
genau.
Das richtig?
Alles klar. Also du hast quasi jetzt Ryan Reynolds. Oh, das wäre ja das Allerschönste, du hättest Ryan Reynolds, der Ryan Reynolds knutscht.
Alles klar.
Mein Hauptpunkt habe ich gar nicht
erwähnt. Nikolas.
Matthias gewinnt, Runde vorbei. Nein, ich habe auch, ich kann vielleicht dazu anmerken, dass, bevor ich meine richtige Antwort sage, dass meine ursprüngliche Antwort auf die Frage keiner war, also kein Film. weil ich
das
diese,
war mir zu Meta.
weil ich die Deadpool-Figur ganz schrecklich finde und das auch eigentlich keinem Film antun wollte, dass da Deadpool auftaucht. Aber das gilt ja nicht, weil es muss ja ein Film sein. Und dann habe ich also überlegt, es muss ein Film sein, in dem diese Deadpool-Figur vorkommt, aber in dem diese Deadpool-Figur irgendwie nicht wirklich sie selbst sein darf oder zumindest eine andere Seite von sich zeigen muss. Und dann bin ich irgendwie, weil ja Deadpool auch zum X-Men-Universum gehört, bei Logan von James Mangold hängen geblieben. Und würde tatsächlich sagen, dass ich gerne eine Version von Logan sehen würde, in der nicht Wolverine die Hauptrolle spielt, sondern halt eben Deadpool, weil das dann quasi dieser Figur irgendwie erlauben würde, quasi dekonstruiert zu werden auf so eine gewisse Weise. Ich war kein großer Fan von Logan. Ich fand den irgendwie sehr zwiespältig in seinem Versuch, irgendwie irgendwas über die Bösartigkeit von Gewalt zu erzählen und sich gleichzeitig dann unglaublich zu laben an ganz furchtbaren Gewaltexzessen, die ja auch für die Fans extra ausgestellt werden, die sich das ja schon immer gewünscht haben, dass jetzt mal Blut spritzt, wenn Wolverine Menschen tötet. Und deswegen habe ich gedacht, der einzige Kontext, in dem ich diese Deadpool-Figur ertragen würde, wäre ein Kontext, in dem sie gebrochen ist, in dem sie demontiert ist, sich selbst eingesteht, wie ätzend eigentlich das ist, die ganze Zeit darauf zu verweisen, wie schlecht oder wie faul das eigene Screenwriting oder der eigene Film ist. Weil ich finde halt nicht, dass das irgendwie besonders den Film besser macht oder es besonders lustig ist, die ganze Zeit nur darauf zu verweisen, wie schlecht alles ist. Es bleibt halt trotzdem schlecht. Und ich finde halt, dass Logan von Hugh Jackman gespielt eine Figur ist, die eigentlich in jedem einzelnen X-Men-Film, in dem sie auftaucht, immer schon eine gequälte und eine gebeutelte Figur war. Und ich fand das immer eigentlich sehr schön, wie das in den Bryan Singer-Filmen so einfach, also Teil der Figur war, aber der Film das nicht immer so wahnsinnig self-serious rausgestellt hat. Und das macht ja Logan, der sich halt wahnsinnig ernst nimmt und diese Figur so gequält zeigt wie noch nie zuvor. Und das war einfach für mich nochmal quasi eine intensivere Auslegung, die ich so nicht hätte sehen müssen. Viel spannender wäre es natürlich, eine Figur wie Deadpool zu sehen, die eigentlich für was ganz anderes bekannt ist, auf eine ganz andere Art und Weise agieren zu sehen. In dann einem Film namens Wade.
Dann bitteschön.
Was ist der deutsche Titel?
Deadpool. The Deadpool, ja.
Ich würde mal bei Wolverine und Deadpool einhaken, weil Wolverine als letztes Kapitel dieser Figur, die ja auch schon wieder Hugh Jackmans Karriere wahnsinnig geprägt hat, die ihn eine Dekade lang begleitet hat, da steckt ja wirklich Abschied darin. Also nicht nur bei der Figur, auch beim Schauspieler und natürlich bei mir als Fan dann. Wenn Deadpool das jetzt nur für diesen Logan-Film macht, da fehlt ja sehr viel Bezug auch, was die Figur selbst erlebt hat. Deadpool ist ja gut, er ist unsterblich, aber er ist noch nicht so lange auf dem Planeten, während Wolverine geht ja schon Weltkriege zurück und hat ja wirklich Unaussprechliches selbst getan, aber auch selbst erlebt. Und wenn er jetzt da apokalyptisch seinen letzten Western erlebt, dann ist da schon eine gewisse Poesie dabei, die ich jetzt bei Deadpool nicht sehen würde.
Ja, also ich finde halt, dass ich meine, die X-Men-Filme waren ja eigentlich auch immer sehr, so was Kontinuität angeht, voneinander abgekoppelt. Und ich finde durchaus, dass das bei der Deadpool-Figur irgendwie so eine Tragik halt irgendwie mit dabei ist. Und das ist natürlich, die Filme fühlen sich viel zu cool und haben da überhaupt kein Interesse dran, das jemals irgendwie sich einzugestehen oder halt da irgendwas, das irgendwie zu besprechen, außer halt irgendwie zynische Witze darüber zu machen. Und halt im Rahmen von so einem Setting oder so einem Film wie Logan würde das halt erstmalig irgendwie funktionieren. Und ich würde nicht sagen, dass sich diese Tragik unbedingt jetzt nur darüber definiert, wie lange die Figur jetzt schon gelebt hat. Natürlich, Wolverine hat mehr erlebt und vielleicht mehr Seelenqual, aber auch in den beiden Deadpool-Filmen, die ich leider beide gesehen habe, steht viel, ist viel Tragik mit dabei, die natürlich der Film nie irgendwie zutage fördert, weil er daran kein Interesse hat oder das wahrscheinlich peinlich findet. Ganz kurze. Ich muss ganz kurz sagen, ich finde es unglaublich wichtig irgendwie, weil Deadpool so eine einnehmende Figur ist und hat eben auch so eine, auf so eine ganz spezielle Art und Weise funktionierende Figur durch diese Metaebene und durch dieses Durchbrechen der vierten Wand, dass ich mir keinen Film vorstellen kann, in dem Deadpool mit dabei ist, in dem Deadpool nicht tatsächlich die Hauptrolle spielt und sich der ganze Film dann dieser Deadpool-Figur und dieser Art und Weise, wie die funktioniert, unterwirft. X-Men Origins, die Art und Weise.
Hast du nicht gemeint, du willst was Neues von Deadpool sehen und jetzt steht er schon wieder im Mittelpunkt? Das ist ja auch nicht so
cool. Er steht im Mittelpunkt. Das ist natürlich, das übernehme ich dann natürlich aus den jetzigen Filmen, aber es wäre ja eine komplett andere Erforschung irgendwie der Figur, eine komplett andere Präsentation.
Aber ich sehe das auch nicht.
Verpasst auch die Dynamik, wie er quasi jemanden in die Karten spielen könnte, anstatt selbst die Karten zu halten. Also so, gerade das wäre ja bei ihm interessant, weil worunter dieser Deadpool 2 meiner Meinung nach sehr, sehr leidet, ist eben, dass er sich immer in den Mittelpunkt spielen soll, obwohl es ja wirklich um die Formierung einer X-Force, einer Gruppe, was auch immer geht und das Cable eigentlich eine super tragische Figur ist, aber irgendwie er sich halt immer wieder mit reinredet. Das fand ich eigentlich ein bisschen nervig. Und wenn ich jetzt bei Wolverine dran denke, dass er um Gottes Willen vielleicht sogar die einzige Figur in diesem Film ist, die dann überhaupt etwas sagt, das finde ich schon dann fragwürdig. Und auch was du gemeint hast mit diesen Gewaltexzessen, die sind ja auch sehr mit seiner Figur verbunden, oder? Also würden die nicht wiederkommen?
Durchaus, klar. Also ich meine, das ist ja alles jetzt auch sehr frei oder offen gelassen,
aber
irgendwie, wie funktioniert die Figur.
Dann kann ich mir auch Deadpool wieder anschauen oder halt eben den richtigen Wolverine, der
also, Clown vielleicht. Ich sage, es steht ja nicht da, welcher Film werde plötzlich super gut werden, wenn jetzt Deadpool die Hauptrolle spielt. Es geht nur, wer besser ist. Und ich finde halt, Deadpool ist eine interessantere Figur oder eine interessantere Figur, mit der man sowas anstellen kann, als zum Beispiel Logan. Und ich finde zum Beispiel bei X-Men Origins Wolverine, das ist immer noch ein Film, in dem Wolverine die Hauptrolle spielt und auch die Hauptrolle spielen sollte. Und wenn dann so eine Figur wie Deadpool da auftaucht und dann plötzlich irgendwie halt für, was ich, insgesamt dann 15 Minuten Screentime da ist und dann plötzlich in die Kamera spricht oder irgendwelche Witze darüber macht, dass Hugh Jackman dann neben ihm steht, das würde für mich halt komplett irgendwie mit dieser inneren Logik des Films brechen. Und ich meine, X-Men Origins Wolverine ist dann auch ein Film, der durchaus Ansätze hat für ernstes Drama. Und das würde komplett unterwandert werden von so einem Deadpool-Ding.
Und auch, dass du gesagt hast, es wäre jetzt endlich mal ein Film, wo er zur Geltung kommt. Er kommt doch jetzt schon zwei Filme mega zur Geltung.
X-Men-Film. Ich meine, X-Men-Film.
Okay.
Im Ensemble und vor allen Dingen mit Hugh Jackman als Wolverine.
Na gut.
Also die beiden zusammen zu sehen. Ich will ganz kurz noch einmal einhaken, weil eigentlich möchte ich das Argument von Matthias nochmal fortführen als Gegenspruch zu Logan, weil ich verstehe nicht so ganz, wie dann dieser Film aussehen würde, weil entweder pflanzt du Deadpool in den Logan-Film, dann funktioniert aber gar nichts mehr, weil die ganzen Motive nicht mehr aufgehen, weil die Reue, die Logan irgendwie hat, die Sehnsucht nach Familie, die menschliche Seite, mit der er schon immer gekämpft hat, die will er endlich anerkennen, die will er in Erfüllung und Zufriedenheit irgendwie bringen, aber das würde auf Deadpool ja überhaupt nicht irgendwie passen, weil er eben so überhaupt nicht ist. Deadpool ist irgendwie Meta und macht Pipi-Kaka-Witze und guckt in die Kamera dabei.
Aber gerade deswegen wäre es auch so interessant, das irgendwie mal zu sehen.
Eben nicht,
dass
weil
er das
dann
versucht
hast du halt
immer
anderen,
noch.
Also entweder du packst Deadpool in Logan und es geht nicht auf, oder du packst Deadpool in Logan, es geht auf, aber dann ist nicht mehr der Logan-Film.
Das, ist ja,
also
das will ich doch sehen. Ich will doch nicht immer nur in jedem Film die gleiche Figur sehen. Ich will sehen, wie sich die Figur vielleicht entwickelt. Und das wäre, finde ich, natürlich eine sehr radikale und irgendwie vielleicht auch eine Entwicklung,
aber da steckt
die gegen
ja gar
die Figur,
nicht in der Figur
steht.
Drin.
Doch, ich finde durchaus.
Wo
das ist eine Figur, die unsterblich ist, die unglaublich viel. Auch. Ja, natürlich.
Aber wo sehen sich Deadpool nach Familie und familiären Zusammenhalt? Das ist das,
was
er
den zweiten Teil noch nicht gesehen, und da ist das ein ganz zentraler Bestandteil des Films, dass er eine Familie gründen möchte.
Ja,
nochmal kurz zu Matthias, ich hatte das Gefühl, dass du dir so ein bisschen selbst widersprochen hast am Ende, weil es ist ja irgendwie gerade darum ging, dass du gesagt hast, du findest das immer so wahnsinnig peinlich, wenn Hollywood-Stars sich so für irgendwas super schämen und das dann irgendwie so diesen Hohn darüber ausschütten müssen, dann Jahre später. Und sogar Green Lantern auch als Meilenstein bezeichnet für Ryan Reynolds' Karriere. Aber gerade das, ich glaube nicht, dass du einen Green Lantern-Film drehen könntest, in dem Deadpool, also Ryan Reynolds und Ryan Reynolds gemeinsam als Liebespaar vor der Kamera stehen, ohne dass das automatisch auch ein Metafilm darüber wäre, wie schlecht auch Green Lantern eigentlich war, als Deadpool noch nicht dabei war.
Ja. Ach so, nein, ich gehe von Anfang an davon aus, dass er sich da jetzt drauf einlässt und das ernst nimmt. Also er ist ja seine Freundin so, da würde ja auch der Charakter mitgehen, dass er ihn
aber
liebt,
du würdest
und
anhimmelt. Sagen, du hast
das
gesagt,
ist ja das Schöne, dass Blake Lively so unsterblich in ihm in den Film verliebt ist und wenn Deadpool jetzt auch auf einmal unsterblich in sich selbst verliebt ist, dann
Aber Teil
gesagt,
dieser Deadpool-Figur ist doch immer
Green
der Humor.
Würde, würde nicht mehr sein, wenn Deadpool da drin besetzt wird. Und das Argument stimmt. Durch die Besetzung von Deadpool wäre der Schandfleck noch viel, viel mehr markiert. Weil man sagen würde, der Film funktioniert nicht, der Film ist scheiße. Wir müssen
Nein, mir geht es darum, dass er erkennt, dass dieser Film eigentlich ganz toll ist, wenn er ihn dann endlich mal gesehen hat, ihn erlebt
hat. Das Konzept von Deadpool ist doch aber Ironie. Also, dass er dann, wahrscheinlich sich das Deadpool eingestellt.
10 Jahre zu spät. Das hat der Kick erst 2007 schon.
Also ja, so eben doch, wenn du das komplett umkrempelst.
Also so den Meta-Kommentar finde ich bei Deadpool echt langweilig. Da gibt es wirklich bessere Filme, selbst von James Gunn hier mit seinem Super.
Da stimme ich ja zu.
Entschuldigung. So, wir müssen mal langsam jetzt zu Potte kommen. Erstmal sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, die Tonalität war bei dieser Frage wesentlich ernster als zum Beispiel bei der Podcast-Frage. Also ich finde das sehr gut, wie ernst ihr diese Frage diskutiert habt. Die
uns allen ist Deadpool einfach sehr, sehr wichtig und nah am Herzen.
Das merkt man auf jeden Fall.
Also, wirklich
ich finde auf jeden Fall sehr spannende Antworten, die sich ja auch irgendwie alle, auch witzigerweise, ihr hättet ja alle Filme der Welt nehmen können und trotzdem seid ihr irgendwie in so einer kleinen Suppe geblieben, ja, aber dennoch sehr, sehr spannend. Also wir hatten Christian am Anfang mit X-Men Origins Wolverine, ja, der sozusagen den größten Fehler dieses Films, wie Deadpool dargestellt wird, dadurch ausgleicht. Wir haben endlich in X-Men Origins Wolverine den Deadpool, den wir immer sehen wollten, so wie wir ihn jetzt kennen. Wir haben ihn endlich mit Mund, wir haben ihn nicht als Superwaffe, so sozusagen, wie es da sein sollte. Dann hatten wir Matthias mit Green Lantern, eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte, und zwar aufgrund der Basis, dass ihn das stört, dass sich Ryan Reynolds heutzutage über Green Lantern echauffiert, wohingegen das, wie er dargestellt hat oder zumindest versucht hat darzustellen, ein sehr wichtiger Weg oder ein wichtiger Schritt in seiner Karriere war und ein gar nicht so schlechter Film, wie er halt jetzt immer noch dargestellt wird. Und hinzu eine Liebesbeziehung zwischen Ryan Reynolds und Ryan Reynolds in zwei verschiedenen Rollen, die sogar die Grenzen von Marvel und DC überschreiten und damit ihn dazu führen, dass er sich mit seiner Vergangenheit versöhnt. Eine sehr interessante Geschichte, die du da auch mit aufgegriffen hast. Dann hatten wir Nicolas mit Logan. Stattdessen Wade, The Deadpool. Wir sehen sozusagen, wie der unsterbliche Deadpool am Ende seiner Tage ist. Alles, was sich an Logan gestört hat, hast du versucht rauszuwaschen, aber man muss auch sagen, die Kritik daran war dann doch auch sehr, sehr stark. Einer der großen Kritikpunkte war, dass Logan sehr, sehr poetisch ist, dass der Abschied dadurch funktioniert, dass man Wolverine so lange gut kennt und dass das bei Deadpool A noch nicht so gut ausgearbeitet ist und man sich schon fragen muss, ob das mit seinem Charakter auch wirklich so gut funktionieren würde. Das fand ich leider, deshalb hat Logan da für mich nicht ganz so stark sein können. Und ich muss sagen, für mich hatte Green Lantern durch diesen interessanten Twist lange, lange die Nase vorn. Aber dann kam Christian noch in den letzten Minuten, oder war es Nicolas? Ich glaube, es war Nicolas sogar, der halt diesen Widerspruch aufgezeigt hat. Das, was du kritisierst, wirfst du ja selber auf. Dich stört, dass Ryan Reynolds auf eine Metaebene gehen muss, um sich darüber lustig zu machen. Machst du das nicht mit deinem Film?
Nein, mich stört nicht, dass er auf die Metaebene geht, sondern dass er überhaupt dahin geht.
Dass er sich echauffiert. Ich bin ja noch nicht zu Ende, genau. Das war dann die Kernfrage so ein bisschen. Ich fand es auch sehr schwierig, weil wir haben alle, ihr habt auch alle diskutiert, naja, Deadpool ist halt Deadpool. Er ist immer in der Mitte, er ist immer der diesen Humor hat, der immer den Kommentar quasi auf der Metaebene mit sich bringt. Ist also sehr schwer vorzustellen, ihn als ernster Charakter. So, das ist aber auch der einzige Kritikpunkt, den ich da habe, weil dein Film steht und fällt damit, ob man sich vorstellen kann, dass Deadpool ernste Gefühle entwickeln kann, sozusagen, zu sich selbst. Wir sind hier auf einer sehr, sehr witzigen, also sehr absurden Ebene. Bei X-Men Origins war halt, war es ähnlich. Also auch hier wurde gesagt, Deadpool ist so zentral, der würde in der Rolle in diesem Film, würde dem Wolverine die Show stehlen. Also nur dadurch, dass er so klein gemacht wurde in diesem Film, hat das funktioniert, dass es ein Wolverine-Film ist. Wenn wir ihn hier anders hätten, dann wäre das wahrscheinlich mehr ein Deadpool-Film. Sehr, sehr schwierig. Ich muss wirklich sagen, ich fand es zwar stark, wie ihr versucht habt, ich glaube, es war Nicolas, Entschuldigung, wenn ich da durcheinander komme, Green Lantern malig zu machen, aber irgendwie, ich will sehen, wie Ryan Reynolds sich küssen. Ich meine, Nicolas hat, wie Ryan Reynolds ist, sich küssen. Matthias hat, glaube ich, auch in seiner ersten Runde gesagt, Matthias gewinnt. Ich fand es am stärksten. Also ich finde die Story nicht nur absurd, ich finde sie auch auf der Ebene des Schauspielers Ryan Reynolds eine interessante Geschichte. Green Lantern mit einer sehr interessanten Love Story ist für mich der Gewinner dieser Runde. Das heißt, es steht 3 Punkte für Matthias, 1 Punkt für Christian, 2 Punkte für Nicolas. Was kommt jetzt? Ja, das werden natürlich Hörer, die uns nicht zum ersten Mal hören, wissen, denn jetzt kommt die
Blitzfragerunde.
Wir kommen in die Blitzfragerunde. Das bedeutet, Christian, du bist leider ausgeschieden, aber Matthias und Nikolas werden jetzt ins Finale kommen. Ich werde jetzt, werde jetzt mehrere Fragen stellen, die A, die Kandidaten noch nicht kennen und die sie B, gegen einen gewissen Zeitrahmen beantworten müssen. Und zwar werde ich gleich eine Frage stellen. Dann werden Nikolas und Matthias ihre Antwort erstmal nur sagen, die sie dazu haben. Derjenige, der zuerst geantwortet hat, wird dann mit einem 20-sekündigen Plädoyer anfangen. Dann hat der andere 20 Sekunden und dann nochmal 10 Sekunden und nochmal 10 Sekunden. Und ich würde mich natürlich freuen, Christian, wenn du mir da als Zweitjuror zur Seite stehen
würdest. Na, sicher doch.
Dankeschön. Und die erste Frage lautet da, welcher ist der beste Satz aus Star Wars?
Beam me up, Scotty, darf man nicht wählen, ne?
Nee, und du ja auch nicht, du bist...
Ach, scheiße, sorry.
Da, ihr müsst was sagen. Ich sehe Matthias schon schreiben, das ist natürlich gut, aber wir sind in einem Podcast, da brauchen wir natürlich... Ja, haut rein, wenn ihr was habt, ne?
Oh Gott.
Ja, that's live, das ist live. Welchen Film ich noch ganz gut mit Deadpool gefunden hätte, wäre natürlich zum Beispiel Schindlers Liste, das wäre Deadpools Liste gewesen. Man kann natürlich moralisch drüber diskutieren, warum das jetzt geschmacklos oder geschmackvoll sein kann.
Wie wär's denn mit Star
Wars?
Zu
solchen Aussagen bringt ihr mich, wenn ihr keine Antworten nennt.
Wie wär's denn mit Star Wars? Es ist unglaublich schwierig, Henning, ohne jetzt einen von den klassischen Sätzen zu nehmen, was
dann
halt irgendwie total langweilig ist.
Dann nimm doch einen
klassischen
Satz. Ja,
also ich hab einen.
Dann
hau raus.
Matthias.
I don't like sand.
Okay, Matthias hat I don't like sand, alles
keinen
klar.
Keinen Satz, der mehr gehasst
Nein,
wird.
Noch nicht,
wir müssen darauf Nikolas warten.
Dann sag ich, may the force be with you.
May the force. Und Matthias, du fängst an, wenn du anfangen möchtest, mit deinen ersten 20 Sekunden.
Es gibt keinen Satz, der so gehasst wird und so umstritten ist, wie dieser denkbar einfallslose, der auch George Lucas irgendwie als schlechten Drehbuchautor entlarven soll und irgendwie so der ganze Hass der Prequel-Trilogie bündelt sich da drin wieder, aber ich finde ihn unfassbar poetisch. Anakin als Junge, der im Sand groß geworden ist, als Sklave, der nichts als diesen Sand kennt. Natürlich mag er diesen Sand nicht und das sagt er im schönsten Moment seines Lebens, wo ein Partner der Liebe seines Lebens dasteht und sich küsst.
Nikolas.
Ja, es ist natürlich sehr offensichtlich, sich diesen Satz auszusuchen, aber er ist halt deswegen auch so populär und der bekannteste Satz aus Star Wars, weil er der wichtigste ist, weil es in Star Wars um die Macht geht, dass das große Gleichgewicht, was die Welt zusammenhält und quasi ja auch eine unsichtbare Kraft ist, eine Kraft, die von innen kommt, wie wir in Last Jedi erfahren, die bei den Hauptfiguren, die unsicher sind und Angst haben vor der großen Welt, immer wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie zählen können auf die Macht von außen und von innen.
Und nochmal 10 Sekunden für Matthias.
Was muss ich jetzt machen?
10 Sekunden nochmal.
Nochmal darauf reagieren oder nochmal was sagen.
Nein, ich finde ihn denkbar einfach, weil der steht auf jedem T-Shirt irgendwie. Das ist, der Satz hat seine Magie ein bisschen eingebüßt, hat er verloren, da geht nichts mehr. Damit holst du keinem hinter den Ofen vor, während I don't like sand, das führt zu Diskussionen.
Nikolas?
Ja.
Genau, Klingeldisziplin, Matthias. Yeah.
Ich glaube, bei dem Satz geht es auch mal darum, wie er gesagt wird. Und Hayden Christensens Schauspieler ist halt einfach furchtbar in dieser Szene, auch in den Sätzen, die danach kommen, wohingegen der andere Satz von großartigen Schauspielern immer großartig aufgesagt wird.
Ich bin einigermaßen klar. Christian, was würdest du sagen?
Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich fand, Matthias hat besser gekontert. Ich fand das auch, ich habe noch nie so über diesen Satz nachgedacht, deswegen hast du da sehr gut irgendwie ausgedrückt, was es eigentlich sein sollte und hast so ein bisschen, also ich musste wirklich, danke. Danke.
Das freut mich.
Ihr habt beide ähnlich argumentiert auch, ja. Ne? Irgendwie.
Also ich muss sagen, ich fand es auch sehr stark. Also wir haben jetzt gedacht, dass das eine Anti-Antwort wird bei Matthias, Entschuldigung, dass er jetzt irgendwie so, aber es war genau das Gegenteil. Er hat diesen Satz gesagt, dass der zu Unrecht als schlecht gilt, aber wenn man drüber nachdenkt, ist er eigentlich sehr gut. Hingegen hatten wir, was ich auch sehr stark bei Nikolas fand, ja, der Satz ist ausgelutscht, aber dennoch ist der Satz so stark, dass er sich das ganze Franchise trägt, bis zum letzten Film immer noch da auch sogar noch eine neue Facette aufwirft. Fand ich auch sehr stark, vielleicht sogar einen Tick stärker. In der zweiten Runde hatten wir dann bei Matthias so ein bisschen halt, ja, may the force be with you, jedes T-Shirt, ich kann es nicht mehr sehen, es ist ziemlich ausgelutscht. Ich fand es aber ehrlich gesagt auch hier stark von Nikolas, dass er gesagt hat, ja, das mag sein, aber ganz ehrlich, dein Satz wird von einem Darsteller einmal gesagt und das ist schlecht und mein Satz wird von sehr vielen Darstellern sehr gut dargestellt. Und damit sind wir an dem Punkt, nicht nur wie der Satz geschrieben ist, sondern auch noch wie der Satz dargestellt ist. Und da finde ich, das waren für mich zwei starke Punkte bei Nikolas und ich würde sagen, damit geht der Punkt an Nikolas. Applaus aus dem Publikum.
Aber sehr toll, dass du den Satz genommen hast.
Keine Ahnung, wenn dann den.
So, wir kommen zur nächsten Frage. Die beiden großen Nerd-Franchise, die heute diskutiert wurden, waren natürlich Star Wars und Deadpool. Und deshalb natürlich die Frage, wer würde eigentlich in einem Kampf gewinnen? Rey oder Deadpool?
Rey natürlich.
Matthias hat Rey und
ich habe Deadpool.
Nikolas hat damit Deadpool. Und Matthias, du darfst anfangen, wenn du anfangen möchtest.
Also Rey ist machtsensitiv und besitzt ja schon in Star Wars 7 erstaunlich gute Fähigkeiten und Kräfte. Und diese natürlich mit dem Lichtschwert, den von Deadpool um Weiten überlegen. Der kann so schnell den Kopf abgehackt bekommen. Sie hat einfach ein wahnsinniges Gespür, ist super talentiert und ist jemand, der für die gute Sache kämpft und das nicht einfach nur ironisch aus Scheiß macht.
Deadpool kämpft auch für die gute Sache und dabei ist noch viel wichtiger, Deadpool ist unsterblich. Das bedeutet, wenn Rey Deadpool den Kopf abschlägt, dann wächst er wieder nach. Wenn Deadpool vielleicht mal, wenn das ein meilenweit überlegener Kampf ist, einmal kurz gewinnt und einmal kurz Rey den Kopf abschlägt, dann ist Rey für immer tot. Deswegen gewinnt natürlich Deadpool.
Ja, es ist natürlich traurig, dass dein Deadpool nur Leute sterben sehen will. Meine Rey, die hätte Güte, die würde jemanden begnadigen, die kennt sogar einen Kylo Ren, den Bösewicht, das Gute und könnte ihn vielleicht sogar rüberziehen auf die andere Seite. Was kann Deadpool?
Deadpool kann immer wieder leben. Deadpool kann nicht sterben. Deswegen gewinnt Deadpool jeden Kampf auf Dauer, natürlich. Weil Rey auch irgendwann sterben wird, weil sie nur normal alt wird.
Aber es geht, ja, ist
unfair. Okay, ja.
Das ist aber eine unfaire Frage.
Das ist eine unfaire Frage. Ach, fand ich gar nicht. Ich muss sagen, in der ersten Runde fand ich das gar nicht so. Ja gut, das mit dem Sterben mag vielleicht ein Punkt sein. Ja.
Wobei, man muss ja dazu sagen, in den X-Men Origins Wolverine wird ihm der Kopf, glaube ich, abgesägt.
Ja, hat ja keiner gesagt, genau. Also ich.
Aber da überlebt er ja auch in der Post-Credit-Scene. Ja. Macht er die Augen auf.
Ja, ich hab den nicht mehr so vor Augen.
Ja. Also gebe ich Nikolas jetzt den Punkt oder
Also schon allein also, dafür, dass
oder
er
nee,
das mach Deadpool mal. Genommen hat. Also ich, hätte
also ich muss, gesehen. Also wenn man, also man kann ja auch irgendwie mit dem Format argumentieren, ja. Ne? Und sagen, also eigentlich ein bisschen schwach, weil er, das Argument war vielleicht gut, ja. Aber er hat sich halt nur auf dieses eine Argument gestellt.
Das stimmt. Matthias hingegen hat sich auf einen moralischen Kampf eingelassen, den ich auch nicht so unspannend fand. Er meinte, ja, also Rey, wenn sie gewinnt, gewinnt sie für eine gute Sache. Wofür kämpft Deadpool eigentlich? Das war nicht die Frage. Okay, der Punkt geht an Nikolas, wir machen weiter, alles klar. Danke, Becky. Und zwar, wir sind ja hier in so einem Art Radio Studio. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist das Byte FM hier im Pangea-Haus. Wie heißt das? Kiez FM. Mensch, bin ich durcheinander gekommen. Ja, damit ist der Sponsor weg. So, und die Frage lautet deshalb, welcher ist der beste Radiosender in einem Film?
Muss es ein Film sein?
Laut Frage?
Ja, es muss ein Radiosender in einem Film sein, denn ich habe ja nicht gefragt, welcher ist der Radiosender irgendwo?
In Berlin oder in...
Ich kenne keine Radiosender in Filmen.
Ja, das wäre zum Beispiel... Kiez FM, ja. Also
ich habe einen.
Ja, dann, Nikolas.
Sag mal,
Entschuldigung, ich bin auch den Namen manchmal echt durcheinander. Matthias, Entschuldigung.
Ach so, nee, ich habe doch keinen.
Ach so, Matthias hat doch keinen. Nikolas, hast du einen?
Ich habe auch keinen. Ich muss immer noch was überlegen.
Was gibt's denn überhaupt für Filme?
Aber was ist, wenn man Deadpool zum Beispiel so Termiten an den Hals setzt, die jede Zelle, die nachwächst, sofort wieder aufgegessen wird? Dann ist er vielleicht nicht tot, aber er kann auch nichts machen.
Oder was ist, wenn du ihm wirklich den Kopf abhackst, aber den Kopf und den Körper, also den Kopf schießt er auf den Mond und den Körper lässt er auf der Erde. Wächst der Kopf nach oder müssen die beiden Körperteile wieder zusammen?
Und vor allem kann man das nicht ganz gut mit der Macht machen. Das Durchschneiden mit dem Laserschwert und das Verschicken mit der Macht.
Ich hab einen Radiosender.
Vielleicht wird nur der Kopf zum Force Ghost bei Deadpool.
Matthias?
In Fluchtpunkt San Francisco.
Fluchtpunkt San Francisco.
Keine Ahnung, wie der Radiosender heißt.
Fluchtpunkt San Francisco bei Matthias. Nikolas, hast du mittlerweile was? Ansonsten setze ich dir mal eine 10-sekündige Timer in den Kopf.
Ja,
der geht jetzt.
Radiosender, ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung. Mir fällt
und damit
ein.
Geht der Punkt an Matthias, weil er eine Antwort hat.
Kann ich jetzt nicht mal argumentieren.
Nee, du hast jetzt schon gewonnen.
Gab es nicht in American Graffiti so ein Radiosender?
Habe ich nicht gesehen.
Oh Mensch, es gab doch diesen Film, wo den haben wir, glaube ich, auch mal in der Sendung gehabt, wo sie in einem Radiosender sind und draußen bricht ein Zombie-Virus aus und dann stellt sich raus, dass der Virus durch die Sprache des Radiosenders...
Jetzt habe ich einen, aber es ist zu spät.
Das ist leider zu spät. Wir gehen direkt zur nächsten Frage. Es sind 4 Punkte für Matthias und 4 Punkte für Nikolas. Es bleibt spannend.
The Fog wäre mir eingefallen.
Richtig.
Von John Carpenter. Mhm.
Welcher Star Trek Charakter würde am besten in das Star Wars Franchise passen? Wir hören ein Ru, aber das ist keine Antwort aus dem Publikum.
Wie wird Ru geschrieben?
Wir brauchen Antworten von Matthias und Nikolas. Und jetzt will ich aber auch mal welche haben.
Aber ich mein, sag Spock. Ich sag Spock.
Spock bei Nikolas. Und was hat Matthias?
Wer ist Spock? Ist Zachary.
Ja, genau.
Das wird eine sehr gute Runde. Ich
und Leonard Nimoy.
Ja, ich weiß schon.
Für viele auch eher andersrum, aber.
Ich habe auch keine Ahnung von Star Trek.
Soll ich auch einen Timer in den Kopf halten?
Mach mal,
ich
hab noch
einen.
Noch nicht, ja.
Mach mal noch nicht oder ich habe jetzt eine Antwort.
Mach mal noch nicht den Timer hier. Ich überlege noch eine Antwort. Ja, gut. Ich nehme Uhura.
Uhura. So, damit darf Nikolas anfangen, wenn er anfangen möchte.
Jetzt, da in The Last Jedi ja mit Luke Skywalker diese große Mentor-Figur irgendwie gestorben ist, habe ich das Gefühl, dass Star Wars jetzt komplett irgendwie eingenommen wird von diesem Marvel-Humor, den ich sehr präsent und sehr störend fand in The Last Jedi. Deswegen wünsche ich mir wieder so eine Figur mit einer gewissen alterwürdigen Präsenz. Also ich rede auch von dem Leonard Nimoy Spock.
Ich finde, Uhura ist natürlich sehr wertvoll, weil sie eine Gabe besitzt, nämlich hier Linguistik und so. Und da im Star-Wars-Universum ganz viele verschiedene Sprachen zusammenkommen und nicht jeder Basic spricht. Und gerade mit Wookies und so gibt es ja Verständigungsprobleme. Also sie könnte diesem Krieg der Sterne vielleicht sogar ein Ende setzen, indem sie ihn, indem Kommunikation herrscht, indem die Menschen einfach miteinander reden, als miteinander schießen.
Und, Nikolas, nochmal 10 Sekunden.
Weil Deadpool unsterblich ist.
Oh Gott. So lange wie der Krieg zwischen dem Bösen und dem Guten in Star Wars stattfindet, glaube ich nicht, dass ein bisschen Reden da irgendwie groß noch was verändern kann. Das ist ein ewiger Krieg. Wenn das Dunkle sich erhebt, erhebt sich auch das Helle und anders.
Gerade dafür, dass du jemanden mit Spock genommen hast, der sehr logisch denkt, der sehr offen ist für die Welt, argumentierst du jetzt gerade schon sehr engstirnig dafür, dass ein Dialog die Welt verändern kann. Also Spock sollte es besser wissen.
Ich habe Spock aber nicht aus dem Grund genommen.
Trotzdem. What? Also wir sind durch. Ja, gut, dass ich Christian habe. Was denkst du?
Ich weiß es doch auch nicht. Ich fand, glaube ich, die Eröffnung irgendwie sinnvoller bei Nikolas. So mit dieser, er hat sich sehr auf dieses Franchise bezogen. Mentor, Gegengewicht zum Humor. Irgendwie. Linguistik, ich weiß es nicht. Beide haben irgendwie auch gut gekontert, weil sie sich auf den Gegner bezogen haben. Ich weiß es nicht.
Ja, ich muss sagen, ich fand das Eröffnungsplädoyer von Nikolas sehr stark, gerade mit dem Bezug auf Luke Skywalker, sehr, sehr gut. Ich fand aber auch den Ansatz von Matthias sehr spannend mit Linguistik. Fand es auch interessant, dass keiner gesagt hat, gibt es eigentlich irgendwelche Rollen in Star Wars, die übersetzen können? Ach ja, ist das nicht
C-3PO.
C-3PO. Hat ja aber leider keiner genannt. Das wäre ein gutes Argument gegen Matthias gewesen. Aber kam nicht. Somit blieb Uhura so ein bisschen der Arrival-Charakter von Krieg der Sterne. Und ich muss sagen, ich fand das Argument, man kann es diskutieren, ob es stimmt oder nicht, aber Spock mag zwar ein paar gute Lehren verteilen, aber am Ende sorgt Uhura dafür, dass der Krieg der Sterne endet. Finde ich ehrlich gesagt einen Tick stärker. Und deshalb, finde ich, geht der Punkt an Matthias.
Was wäre, wenn jemand seinen Pack genommen hätte?
Dann was?
Scotty spielt vor. Der, ne?
Aber ja. Der ist ja auch in Force Awakens mit dabei. Das
ja, aber nicht. Es ging um Charakter, nicht um Schauspieler.
Dann hättest du einen Schauspieler genommen erstmal. Ja.
Ah ja, stimmt.
Kann ja auch den alten, wobei der alte Scotty-Darsteller ist. Aber ist ja egal.
Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Und die lautet, wir haben ja unter anderem heute ein 5.
Wie weit geht das denn noch?
Also, sollte dieser Punkt an Matthias gehen, geht der ganze Sieg an Matthias, geht er an Nikolas, brauchen wir noch eine entscheidende Frage. Also, welche ist die beste Filmrolle von Jeff Bridges? Sind nicht die schnellsten, die beiden, ne? Also, es ist eine Blitzfragerunde eigentlich. Ja.
Sind eher
seine Figur in The Fisher King.
The Fisher King bei Nikolas.
Verdammt.
Und dann warten wir noch auf Matthias.
Ich wollte jetzt nicht der Dude sagen.
Seine Rolle in True Grit.
True Grit. Damit, Nicolas, darfst du anfangen mit 20 Sekunden.
Ich habe die Rolle genommen, weil sie eher Jeff Bridges untypisch ist. Jeff Bridges verkörpert immer diese bestimmte Form von Charakter, die so ein bisschen raubeinig und irgendwie aber auch cool ist und irgendwie auch gelassen. Und in Fisher King ist er wahnsinnig sensitiv, wahnsinnig emotional und ein unglaublich rührendes Charakterporträt in diesem Film.
Ich habe eine genommen, die typisch und untypisch ist. Typisch ist, er spielt wieder diesen Westernhelden, diesen vor sich hin krummelnden Typ, der nicht klar spricht, aber gleichzeitig auch eine reflektierte Version von sich selbst, von seiner gesamten Karriere, von einem ganzen Leben als Schauspieler. Das kommt in True Grit zusammen und wird vor eine verheerende Katastrophe gestellt.
Ich finde das einfach wahnsinnig viel interessanter, diesen Schauspieler, den auch als Charakterdarsteller zu sehen und halt nicht eben in diesem grummeligen Western-Modus, wo ich ihn irgendwie gefühlt in jedem Film irgendwie sehe, was ich auch nicht mehr sehen kann.
Das habe ich ja gemeint, das wird ja reflektiert, er wird da mit sich selbst konfrontiert, mit der jungen Hailee Steinfeld, die ja genau das Gegenbild zu ihm ist und er beweist ja, dass das Alter auch was Gutes, was Neues hervorbringen kann.
Sehr, sehr spannend. Christian, du schreibst noch, kann ich dich schon
um? Ja, ich weiß es, also ich habe das Gefühl, dass der Punkt eher an Nicolas gehen könnte, weil Nicolas mehr über Schauspiel gesprochen hat und ich glaube, Matthias hat sich ein bisschen mehr auf das Drehbuch konzentriert und hat eher die Rolle beschrieben, wo dann wieder der Bogen manchmal fehlte, was das mit dem Schauspieler zu tun hat.
Okay, ja, okay, aber man könnte auch sagen, dass das, wenn es eine untypische Rolle ist, dann ist die auch untypisch geschrieben. Also es fand ich jetzt nicht ganz klar, aber okay. Ich weiß, was du meinst. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin eher bei Matthias, weil ich fand, erstmal hatten wir so etwas, Nicolas hat eröffnet, diese Rolle ist sehr gut, weil sie für Jeff Bridges sehr untypisch ist. Wir kennen ihn als Krummelmann, hier ist er sensibel, ist also ein Bruch damit. Ich fand, Matthias hat das aber auf eine nächste Ebene gehoben, hat gesagt, das ist nicht nur ein Bruch, wir haben hier was Typisches und was Untypisches und das Untypische führt dazu, dass das Typische sozusagen aufgearbeitet wird. In der zweiten Runde, ehrlich gesagt, war bei beiden ein bisschen more of the same. Ihr habt beide eure Argumente aus der ersten Runde einfach nochmal ein bisschen verstärkt. Ist für mich eigentlich relativ klar.
Okay.
Ja, und damit geht der Sieg der gesamten Sendung an Matthias. Und ich habe gehört, der Michel, der Tausendsasser, hat irgendwas vorbereitet, dass der Sieger dieser Sendung auch noch einen kleinen Grand Prix erhaltet.
Freikarten für Deadpool 2.
Die würde ich dann dir endlich
schauen. Ja. Oder Angry Birds. Preisabo. Ja. Also. Ach so.
Ich nehm Preise auch entgegen, auch ohne Gewinn, das ist egal.
Braucht der Michel noch ein Mikro, hören wir ihn gut?
So, ja.
Du kannst meins haben.
Gib mir dem Michel doch mal kurz ein Mikro. Also Michel, jetzt so. Bitte nochmal.
Ja, also es wäre jetzt natürlich am besten gewesen, wenn der Christian gewonnen hat, weil es gab zu gewinnen diesen Lego Brickheads Thanos.
Cool.
Ja,
vielen
Spaß damit.
Ein kleiner Applaus.
Dankeschön.
Sehr schön. Ich bedanke mich bei meinen Kandidaten, bei Nicolas, bei Christian, bei Matthias. Matthias, du hast ein sehr, sehr starkes Debüt hier geliefert. Würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder dabei bist. Ich bedanke mich natürlich beim ganzen Team vom Day of the Podcast, vor allem an Michelle und auch an Becky, die einen sehr guten Fact auch reingeschmissen hat. Wie geht's jetzt weiter? Heute Abend wird's hier weitergehen mit einem sehr interessanten Format, das Michelle moderieren wird. Und zwar ist das eine eigene Version der bekannten Spiel- und Gameshow Genial daneben. Ich glaube, Christian, du und ich, wir werden auch ein bisschen als Hella von Sinn und Wiegald Boning dabei sein. Das sollte man auf jeden Fall live jetzt am Hörer oder am Monitor bleiben. Bei den Cinematic Smash Brothers wird es in der nächsten Folge mal nach Frankfurt gehen. Dort wird Daniel Brockmeier eine Satellitenausgabe moderieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die zudem auch im Rahmen der Nippon Connection stattfinden wird. Also wer die Nippon Connection nicht kennt, das ist eine kleine Filmveranstaltung in Frankfurt am Main, die sich rund um den Japano-Film dreht. Somit werden wir da ein paar Japano-Fragen haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wer uns unterstützen möchte, kann das immer tun. Lasst ein Abo, gebt ein Favo, ja. Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr kennt das Ganze und Sterni immer gerni. Und bevor ich mich verabschiede, frage ich nochmal euch ganz kurz, wo man euch findet, wenn man euch nicht hier beim Day of the Podcast oder bei den Cinematic Smash Brothers hört. Nicolas.
Ja, man findet mich auf meinem persönlichen Blog Nergolas mit oe.wordpress.com oder auf lethalcritics.de, wo ich auch Filmkritiken veröffentliche.
Mhm. Christian?
Ich bin zu Hause in der Second Unit, das ist secondunit-podcast.de und da gibt es jede Woche Podcast und irgendwie auch Links zu allen möglichen weiteren sozialen und unsozialen Medien.
Unsoziale Medien, starkes Thema. Matthias, wo findet man dich?
Ja, wie eingangs schon gesagt, im Wollmilchcast, könnt ihr mich hören und mein Blog, das ist, das Filmfilter, könnt ihr mal googeln, vielleicht gefällt es euch.
Alles klar, wir googeln das und zwar mit unserem Second Screen, während wir Angry Birds gucken und damit sage ich vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss! Ciao. Tschüss.